Nordlid meldet sich nach einer kleinen Pause wieder und geht ins nicht-skandinavische Ausland erneut, diesmal nach Frankreich, nach Strasbourg. Und Thomas Monicke ist zu Gast, der Professeur d'études scandinaves ist, also Professor für skandinavische Studien. Thomas, herzlich willkommen. Und es ist ja doch etwas Außergewöhnliches, hier jemanden aus Frankreich begrüßen zu dürfen. Wir kommen dazu auch gleich. Kennengelernt haben wir uns allerdings nicht in Frankreich, sondern tatsächlich in Berlin. Erinnerst du dich dran, wie wir uns erstmals getroffen haben?
Ja, herzlichen Dank nochmal für die Einladung. Ich finde das übrigens ein ganz, ganz tolles Projekt natürlich. Bevor ich sozusagen auf die Frage antworte, würde ich ganz kurz sagen, dass ich natürlich ein ganz begeisterter Hörer jetzt geworden bin dieses Podcasts und dass das für mich so ein bisschen ist wie Familientreffen, wo man sozusagen die verschiedenen Mitglieder der Familie trifft, aber eben auf Distanz. Leider kann man sich nicht reinklinken in die Gespräche. Das ist mir manchmal so gegangen, als ich euch dann diskutieren gehört habe. Das ist halt wie Familientreffen auf der Bühne, ne? Und das ist natürlich ganz interessant, auch sozusagen jetzt metaliterarisch oder sowas gesehen. Ja, getroffen haben wir uns das erste Mal oder meine allererste Erinnerung an dich. Da haben wir uns sicherlich nicht getroffen, weil du mich nicht gesehen hast. Das war, als du dich beworben hast auf die Professur für Skandinavistik, die du jetzt hast in Berlin. Und ich war damals Student, noch Magisterstudent, also was heute Master ist, in Berlin. Hatte damals die HIWI-Stelle in der Literaturwissenschaft und war damit der einzige Angestellte in der Literaturwissenschaft damals in Berlin. Und was eben ganz lustige Rolle war. Und dann war eben das Vorsingen. Ursprünglich wollte ich in der Kommission selber mit drin sein als studentischer Vertreter, aber dann wurde mir gesagt, ich wäre zu befangen, eben weil ich jetzt integriert war sozusagen in das Institut. Ja, und dann habe ich dich gesehen und wie du über Juden in der skandinavischen Literatur gesprochen hast. Und das war natürlich sehr spannend.
Ja, von meiner Seite, meine erste Erinnerung an dich ist natürlich, dass du die gesamte neue Literaturwissenschaft an der Humboldt-Universität als tatsächlich einziger Angestellter in der Literaturwissenschaft empfangen hast und du warst auch der Einzige, der sich irgendwie an diesem Institut ausgekannt hat, also der Einzige von uns in der Literaturwissenschaft. Das heißt, die Rollen waren von Anfang an doch sehr umgedreht, denn ohne dich hätte ich da als frisch gebackene Professorin, kam aus den USA ja auch aus dem anderen System, hätte ich da nicht wirklich bestanden.
Bin ich mir sicher, dass du das sicherlich getan hättest trotzdem, aber ich fand das für mich auch eine unglaublich spannende Zeit, auch zu sehen, wie sich da etwas entwickelt und wie was Neues entsteht, weil Berlin war ja ganze Zeit lang nicht so ganz klar, wie sich das entwickeln würde, in welche Richtung das gehen würde. Lustigerweise bin ich eigentlich wegen der Literaturwissenschaft nach Berlin gekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich das mal erzählt habe. Ich habe halt ganz kurz zu erzählen, in Kiel angefangen zu studieren. Habe da unter anderem Karin Hoff getroffen, als bei ihr studiert. Habe auch Klaus Müller-Wille da zum ersten Mal getroffen. Er war da Doktorand und ich war erstes Semester. Also ich habe ihn mehr getroffen als er mich, sicherlich. Dann hatte ich nach dem Studium ein Jahr in Uppsala verbracht, in Schweden, und habe dann überlegt, ich möchte gerne danach irgendwo anders hingehen, weil die Skandinavistik ist ein kleines Fach und man muss ja irgendwie den Horizont erweitern und andere Perspektiven darauf sehen. Und dann hatte ich damals überlegt, dass ich nach Göttingen gehe oder nach Berlin. Das waren so meine beiden Alternativen. Wir sind nach Göttingen gefahren, zwar am Ende des zweiten Studienjahres, und bin in die Skandinavistik reingekommen, wurde so ganz total nett begrüßt gleich von Fritz Baul. Dann wurde gesagt, ja, kommen Sie rein und so weiter. Ja, warum wollen Sie denn nach Kiel, von Kiel weggehen? Das sind doch so nette Kollegen, habe ich so erzählt. Naja, und das war sozusagen diese eine Möglichkeit, die ich damals überlegt hatte. Und dann bin ich, während ich in Uppsala war und dann in den Weihnachtsferien zu meinen Eltern fahren wollte, bin ich in Berlin vorbeigekommen und habe gedacht, ach, ich gehe mal rein und gucke mal. Und dann bin ich in das Seminar von Andras Maschert reingeschlittert, der damals die Professur vertreten hat. Andras Maschert, der Professor in Ungarn ist, in Budapest, oder war lange Zeit jetzt emeritiert natürlich. Und ich hatte damals eben verstanden, dass er jetzt der neue Professor ist. Und wir haben ganz gleich so sympathisiert. Hat unglaublich viel Spaß gemacht mit ihm. Und da habe ich gedacht, da gehe ich hin. Wunderbar. Na, und als ich dann da war, merkte ich, ja, das ist auch ganz nett weiterhin mit Andras, aber das ist begrenzt, zeitlich begrenzt. Und das wird sich verändern. Aber das war ja dann auch Glück. Dann kamst du auch und dann ergaben sich wieder neue Perspektiven.
Was ich gerade sehr spannend finde an diesem Familientreffen ist, wie international das ist. Du erzähltest Andras Maschert aus Ungarn in Berlin, Stefanie von Schnurbein aus Chicago kommt nach Berlin und am Ende Thomas Monicke in Berlin studiert, in Kiel und Berlin studiert, dann in Freiburg promoviert und sitzt plötzlich auf einer Professur in Frankreich, was ja schon sehr ungewöhnlich ist. Also diese europäischen Universitätssysteme sind ja nicht so sehr einheitlich. Das ist auch eine Herausforderung zwischen Systemen zu wechseln, wechseln zu wollen, wechseln zu müssen. Ich wollte an der Stelle, bevor wir ins Inhaltliche einsteigen, dich nochmal fragen, Thomas, wie bist du überhaupt auf eine Professur in Frankreich gekommen? Wie macht man das? Und wie ist es dir damit ergangen oder geht es dir damit weiterhin?
Das ist natürlich eine sehr, sehr große Frage und letztendlich kann man die subsumieren auf zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle viel Glück gehabt und manchmal nicht nachgedacht darüber, worauf man sich einlässt. Ich muss vielleicht auch dazu sagen, also es ist alles, das eigentlich hätte ich das geahnt, da hätte ich mich ja schon mal ein bisschen früher darum gekümmert, auch Französisch zu lernen. Ich bin ja in der DDR aufgewachsen und da war meine erste Sprache war Russisch, dann kam Englisch, ja, und dann habe ich halt ja Schwedisch gelernt und ich wusste schon, dass Französisch irgendwie mal wichtig ist, weil es für die skandinavische Literatur ist ja Französisch einfach auch wichtig, ist eine Sprache, die ja, wo es einfach sehr viele Influence, sehr viele Einflüsse gibt. Ne? Also das wird jetzt kommen, öfter mal, dass ich immer nach Wörtern suchen muss, weil ich inzwischen in Sprache hin und her rutsche. Also da muss man mir verzeihen. Aber das ist auch gerade der Spaß daran, aber gut, etwas abgesehen. Und dann war ich halt in Freiburg gewesen und habe da promoviert bei Heinrich Hans. Zunächst in einem Sonderforschungsbereich Identitäten und Alteritäten, wo wir ja dann später auch einen DFG-Forschungsprojekt noch daraus gemacht haben, über Berlin und Freiburg hinaus. Und in dem Kontext habe ich sozusagen mal, ich habe damals dann auch geheiratet und hat Andreas Vollmer telefoniert, weil der nicht zu unserer Hochzeit kommen konnte. Und der hatte dann erzählt, weißt du, es gibt sowas, das nennt sich E-Learning. Das kennen wir jetzt ja alle, Distanzlernen mit computergestützten sozusagen Formaten, also das, was wir jetzt die ganze Zeit machen. Aber damals, 2002, 2003, war das halt was ganz Ungewöhnliches. Und er hatte so gesagt, ja, ich habe diese Idee, warum sollte man nicht sozusagen so institutsübergreifend, gerade für die kleinen Fächer wäre das doch interessant, da eine Zusammenarbeit aufzumachen. Und das fand ich ganz interessant, habe da mit Heinrich Ernst drüber geredet und dann haben wir ein Projekt beantragt und bewilligt bekommen, worüber ich auch dann meine DIS finanziert habe, eben um ein sogenanntes Kompetenznetzwerk Skandinavistik aufzubauen, also einen Verband von Instituten Basel, Freiburg, damals auch noch Tübingen und Straßburg. Und auf diese Weise habe ich die französischen Kollegen hier kennengelernt. Wie das dann so kam, lief dann meine Stelle langsam aus in Freiburg. Es war nicht abzusehen, ob da nochmal Geld kommt. Ich hatte meine kleine Familie und ich habe mir gesagt, also ich finde die Universität ganz toll, ich möchte ja gerne bleiben. Aber ich möchte auch nicht, wie es im deutschen Universitätssystem ist, unbedingt erst mit 45 eine Professur haben und vorher einfach nur ganz prekär leben. Also ich hoffe, dass ich irgendwann vorher noch was bekomme. Spätestens mit 35 möchte ich eine feste Stelle haben und sonst mache ich was anderes. Dann werde ich Werbetexter oder Übersetzer oder keine Ahnung was. Ne? Und dann hat es sich dann eben sogar gegeben, dass mein Kollege hier, Sylvain Briens, der damals hier war, hat gesagt, sag mal, Thomas, hier habe ich jetzt demnächst eine Stelle, wird hier frei. Willst du das nicht machen? Willst du dich da nicht bewerben? Und dann habe ich so gesagt, du prinzipiell schon, aber ich kenne ja kein Französisch. Aber wirst du schon lernen, das kriegst du schon hin. Und das war halt, das erinnere ich mich noch genau, Dezember 2016. Wir hatten so ein Seminar gemacht zwischen Berlin und Straßburg und wir waren auch in Berlin gewesen. Und da sagte es so und dann habe ich nachgedacht und dann habe ich mich im Februar habe ich mich hingesetzt und habe angefangen, Französisch zu lernen, ganz intensiv. Ja, und im September stand ich dann vor den Studenten und das war natürlich hart. Und naja, und auch seitdem bin ich sozusagen in Straßburg und jedes Jahr ging es dann leichter mit dem Französischen und sich da reinzuarbeiten. Und der große Vorteil des französischen Universitätssystems ist es eben, dass es diese Maître de Conférence-Stellen gibt. Auf Deutsch, Englisch könnte man sagen Talkmaster-Stellen, ne? Oder Assistant-Professor-Stellen. Und diese Stelle habe ich dann bekommen. Und das war dann mein großes Glück, sozusagen da jetzt eine feste Stelle zu bekommen. Und das war natürlich wunderbar. Ja, habe ich mich dann da eingearbeitet, eingelebt, habe das kennengelernt und habe dann auch dann im Nachhinein natürlich auch verstanden, wie schwierig das auch ist, da hineinzukommen, weil es eigentlich, wenn ich sozusagen jetzt den Kollegen nicht gehabt hätte, der mir gesagt hat, du musst dich hier einschreiben auf dieser Liste und da bewerben und dort bewerben. Und wenn die Situation nicht so gewesen wäre, dass es eben nicht genug französischen Nachwuchs gegeben hätte, dann wäre das natürlich alles nicht geworden. Ganz klar, ein Grund war es, dass es einfach in dem Moment gerade keinen französischen Nachwuchs gab, der da qualifiziert war. Ich war wirklich in dem Moment am richtigen Ort, zum richtigen Zeitpunkt. Genau, und dann haben wir versucht, das weiter aufzubauen. Sylvain ist dann nach Paris gegangen, ist dort jetzt Professor für Skandinavistik. Dann haben wir Bachelor aufgebaut in Straßburg und verschiedene andere so Studiengänge und Zusammenarbeiten. Und alles mit einem sehr, sehr kleinen Institut. Also wir sind ein kleines Institut mit einer eben noch einer weiteren Assistenzprofessur und inzwischen eben dieser Professur, die ich bekleide, und drei Lektorenstellen. Und das ist dann alles. Wir haben im Moment so etwa 70, 80 Studenten im Studiengang, im eigentlichen Studiengang plus noch eben verschiedenen Nebenfächern. Und das war natürlich eine ganz spannende Zeit und das hat unglaublich viel Spaß gemacht, das kennenzulernen, dieses neue System und sich zu reiben an so vielen Dingen, die unbekannt sind. und plötzlich zu merken, wie weit unser Wissen, was wir haben, eigentlich abhängig ist von dem Ort, wo wir sind, von den Infrastrukturen, wo wir sind. Und das wurde dann, ist dann auch ein Thema auf meiner Forschung geworden. Und das war einfach, das war der tollste Augenblick eigentlich in meinem Dasein dort zu merken, ich kann in einer Sprache Kontakt aufbauen zu anderen Menschen, die ich eigentlich nicht spreche und trotzdem ihnen was vermitteln. Und das war eben ganz toll. Und eben auch, das befreite mich dann natürlich irgendwie auch aus den bestimmten Ansprüchen des akademischen Seins. In dem Moment, wenn ich dann eben den richtigen Begriff gefunden habe, dann war das so, weil so muss es halt sein. Das ist halt, kennt man halt nicht. Und dann muss man halt die Studenten fragen, was könnte das sein, hier, da. Und dann versucht man das zu definieren zusammen und zu finden. Und da lernt man halt sehr, sehr viel dabei.
Ich unterbreche mal ganz kurz, weil ich an der Stelle so sehr an Rancière denken muss und den unwissenden Lehrmeister. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es ist ein wundervolles, ich weiß auch nicht, Didaktiktheorie, wo Rancière davon ausgeht, dass Lehren dann gut geht, wenn alle nichts wissen an unterschiedlichen Stellen und man mit diesem gemeinsamen Nichtwissen versucht, so Wissensbröckchen zu identifizieren und sich an denen dann weiterzuarbeiten. Ich finde das ein ganz, ganz inspirierendes Buch und ich musste da gerade dran denken, dass ja du in so eine Rancière'sche Situation hineingeworfen wurdest und ganz offensichtlich daraus was gemacht hast und ja, am Ende, also wenn wir jetzt von hinten blicken, einen ganzen Studiengang aufgebaut hast, Straßburg wirklich als wichtigen Studienort der Skandinavistik auch etabliert hast und auch mit ganz eigenen Schwerpunkten versehen hast. Und vielleicht kommen wir so ein bisschen zu deinen Forschungsschwerpunkten, die ja, wie du ganz richtig bemerkt hast, sehr, sehr viel mit den Institutionen und Orten zu tun haben, an denen du warst und an dem du jetzt bist. Also diese Internationalität, ich würde fast sagen, die Internationalität des Nationalen. So könnte man das vielleicht auf einen ganz, ganz kurzen Nenner bringen, die dich immer interessiert hat.
Oder vielleicht sogar die Transnationalität des Nationalen. Und also das denke ich noch fast stärker, weil etwas, was mir vielleicht noch ganz wichtig ist, natürlich ist ja immer Biografie und Forschung ist ja immer verwoben miteinander. Man versucht natürlich, das ein bisschen zu trennen. Es ist wichtig, als Forscher sich selber zu hinterfragen. Und also eine Sache, die mich sehr geprägt hat, erstmal ist ja eben, dass ich in der DDR aufgewachsen bin und mit 15 die Wende war und ich auf der Straße war und mitdemonstriert habe und dann in diesem Moment der Pubertät plötzlich die Mauer fällt und alles, das, wogegen ich jetzt war, plötzlich runterfällt. Das ist natürlich ein großartiges Moment und System. Und das ist natürlich was, wir wollen ja später über Nils Holgersson reden, ein bisschen was damit zu tun hat. Der hatte etwa dasselbe Alter, ne? Als er da plötzlich rausgerissen wurde aus seiner Welt. Und ich weiß aber eben auch noch genau, wie dann plötzlich aus diesem, wir sind das Volk und wir wollen eine demokratische DDR, wurde, wir sind ein Volk. Und dieses plötzlich damit umgehen zu müssen, dass man als Deutscher angesprochen wird. Und sagen wir mal so, das ist dieses Deutschland mit diesem Grundgesetz ist ja nicht der schlechteste Club, den man haben kann. Das ist wirklich ganz, ganz wunderbar von vielen, vielen Sachen. Aber dieses affektive Verhältnis dazu hatte ich halt nie, sondern habe eigentlich sozusagen das akzeptiert sozusagen als etwas, ja, was sozusagen die neuen Rahmenbedingungen sind. Ne? Und deswegen dieses national zu denken, mich national zu denken, das ist mir sehr schwer gefallen und habe deswegen wahrscheinlich, glaube ich, ein Gefühl dafür entwickelt und ein Interesse dafür entwickelt, wie wird eigentlich Nation konstruiert, wie werden Fremdheit konstruiert, wie konstruiert man sich selber gegenüber Ansprüchen von draußen. Dieses Nationale zu denken, das ist sozusagen, ist, glaube ich, ein Thema, was mich immer sehr beschäftigt hat. Insofern, wenn ich jetzt dann zum Beispiel eben diese Frage von, wie entsteht eigentlich sozusagen, wie stellen wir uns Nation vor, dann ist es natürlich etwas, was im Rahmen ist von oft von Geografien, also der Begriff dieser vorgestellten Geografie wird da sehr wichtig für mich, sozusagen Nation, nach dieser schönen Definition von Benedict Anderson, vorgestellte Gemeinschaften. Nation ist ja eine vorgestellte Gemeinschaft, die vorgestellt wird als souverän und limitiert. Was er damit meint, ist, dass eben diese vorgestellte Gemeinschaft der Nation, also ist vorgestellt, weil selbst in der kleinsten Nation sich nicht alle kennen, also selbst in den Färöerinseln kennen sich nicht alle 50.000 Färöer. Es ist trotzdem als Gemeinschaft vorgestellt, weil sozusagen man trotzdem denkt, ich würde gerne auch für diesen anderen Franzosen meinetwegen jetzt sterben, wenn das jetzt im Kriegsfalle, ne, obwohl ich den gar nicht kenne. Das ist sozusagen dieses Gefühl von Gemeinschaft. Aber der andere, der gegenüber sitzt, den ich kenne, der ist aber nicht meine Gemeinschaft, deswegen würde ich nicht für ihn sterben wollen. Der sitzt auf der anderen Seite des Rheines, obwohl er gleich mein Nachbar ist und hier wohnt. Und deswegen eben dieses Element sozusagen, dieser Souveränität, die es vorgestellt ist, die Gemeinschaft als souverän auf etwas wie dem Volk basierend, das eine eigene Bestimmung hat, ein eigenes Ausreden. Und eben diese Begrenzung. Das ist das, glaube ich, das Entscheidende jetzt für diese Geografien. ist, dass Nation immer vorgestellt wird als etwas, was begrenzt ist. Im Gegensatz zu anderen vorgestellten Gemeinschaften, wie zum Beispiel der Gemeinschaft der Christen, die, auch wenn sie auch immer begrenzt ist und auch wenn auch dort in den Narrativen es sozusagen immer darum geht, dass es halt einen außerhalb des Christentums gibt, aber es ist sozusagen, das Ideal ist, dass wir alle irgendwann mal Christen sein würden. Aber es ist nicht in jeder, nicht in derselben Moment, derselben Weise das Ideal, dass wir irgendwann mal alle Franzosen sind. Dieses Moment von Nationalität und Geografie und diese Interaktion von diesen beiden Sachen ist was mich sehr früh beschäftigt hat, interessiert hat und sicherlich damit zu tun hat, mit dieser Erfahrung von plötzlich Grenzen fallen weg, plötzlich sind Grenzen nicht mehr da, die normal waren für mich. Und dann kam es eben zum Beispiel zu diesem Freiburg, den promoviert habe, zu diesem Thema eben vorgestellte Geografien anhand von schwedischsprachigen Reiseberichten der 1980er und 1990er Jahre, wo ich mir angeguckt habe, welche Reiseberichte in Buchform sind erschienen in dieser Zeit. Habe 220 oder sowas von diesen Reiseberichten mir angeguckt und habe dann 70 oder 69 oder sowas davon analysiert und geschaut, wie sich in den Identitätserzählungen, sozusagen in den Erzählungen von wer sind wir, wer sind die anderen, bestimmte Strukturen narrativ wiederholen in den verschiedenen Reiseberichten, die darauf zurückschließen können lassen, dass sich diskursive Strukturen verändert haben nach 1989, 90. Und es ist relativ überraschend, dass das so sehr gut geht.
Ich will kurz einhaken, weil ich nochmal zurückgehen möchte und ein paar Dinge klären möchte. Also was ich sehr schön finde, ist, wie du sagst, dass Nationale als begrenzte Gemeinschaft vorgestellt wird. Also auch abgegrenzt von anderen, dass du aber gleichzeitig sagst, und darauf kommst du jetzt, glaube ich, gerade, die Inhalte, die man sich innerhalb dieser Grenzen vorstellt, gar nicht so unterschiedlich sind oft. Und ich glaube, das könnte man sagen, das ist gemeint, wenn man von einer Transnationalität des Nationalen spricht, ne? Also wir sind ganz besonders als Franzosen oder als Schweden oder als was auch immer, aber die Art und Weise, wie wir das begründen, ist am Ende sehr ähnlich. Und was ich jetzt speziell, also das ist ja ein Thema, was mich auch schon ewig interessiert und wo wir uns auch ganz früh schon gefunden haben in Berlin. Also ich bin ja nach Berlin gekommen und wir haben, also du hast mir sehr geholfen, dann dieses Buch Völkische Religion und Krisen der Moderne herauszugeben, wo es im Übrigen gerade auch um diesen Connex ging, also wie hängt das Nationale und das Religiöse zusammen im Einzelnen und an welchen Stellen tut es das und wo sperrt sich das aber vielleicht auch. Das hat uns in unserer Zusammenarbeit auch sehr beschäftigt. Was spannend ist, speziell glaube ich für uns als europäische, vielleicht auch also westliche SkandinavistInnen, ist, dass für diese Vorstellungen des Nationalen Bilder des Nordens und Bilder von Skandinavien unglaublich wichtig sind. Und zwar also nicht nur eben in Skandinavien, sondern auch in Deutschland, England, Frankreich und teilweise anderen europäischen Ländern. USA sowieso. Also das ist etwas, was mir immer bewusster geworden ist im Lauf auch meiner eigenen Arbeit. Und finde das jetzt gerade sehr schön, dass wir hier so zwischen Frankreich und Deutschland hin und her, teilweise der Schweiz auch noch genau diese Betrachtungsweise anstellen. Wir können viel reden, glaube ich, darüber, also wie quasi Bilder von Skandinavien, vom skandinavischen Norden die deutsche Nationalideologie geprägt haben. Aber ich würde ganz gerne noch dich als Spezialisten mal befragen, wie das in Frankreich aussieht, bevor wir dann hoffentlich endgültig auch nach Schweden gehen.
Also das ist natürlich auch wieder eine ganz, ganz, ganz große Frage, die ausgesprochen komplex ist. Und was wir, glaube ich, bei dieser ganzen Sache auch immer sehen müssen, ist, dass eben solche Sachen wie, dass wir heute Deutschland und Skandinavien als einen Raum wahrnehmen, wo es bestimmte Verbindungen gibt. Also du merkst teilen diese Vorsichtigkeit, wie kann man das so formulieren, dass das halbwegs korrekt ist, aber ist ja sozusagen ein Ergebnis der Romantik und insbesondere einer Sache, die mich halt auch sehr stark interessiert, der vergleichenden Philologie. Als einen Ansatz sozusagen zu sagen, die vergleichende Philologie, um es ganz, ganz kurz zu sagen, ist ja etwas, was am Ende des 18. Jahrhunderts entstanden ist. So klassisch symbolisch sagt man, es hat mit William Jones in Kalkutta angefangen, was natürlich extrem lustig ist. William Jones war ein britischer Beamter, der in Indien Texte auf Sanskrit gelesen hat, um sozusagen das indische System zu verstehen. Letztlich das ist ein kolonialer Kontext, in dem sozusagen es darum geht, es besser die Inder zu verstehen, um sie besser kontrollieren zu können, um es ganz, ganz grob schlechtig zu sagen. Natürlich im Detail wäre es noch ein bisschen zu nuancieren und konnte sehr gut Griechisch und wahrscheinlich auch Kenntnisse vom Altisländischen. Und hat dann gemerkt, oh, Sanskrit ist ja ganz ähnlich wie Griechisch, das, was ich ja gelernt habe, und hat plötzlich diese Verwandtschaft der Sprachen festgestellt und das wurde dann systematisiert. Unter anderem sind Bob und Grimm und wichtiger Däne ist Rask, Rasmus Rask, ganz wichtig. Und ich glaube, was eben ganz wichtig ist, ist dieser Konnex, dass man gesagt hat, also wenn Sprachen verwandt sind, sind wahrscheinlich auch die Sprecher verwandt. Das heißt, wenn ich Sprachgeschichte rekonstruiere, rekonstruiere ich auch die Geschichte der Sprecher. Wenn ich jetzt sehe, dass wir mit Indien verwandt sind, kommen vielleicht wir alle aus Indien. Dann gab es diese eine These sozusagen, dass alle aus Indien kommen. Und dann gab es die zweite These, dass alle aus Skandinavien kommen oder aus dem Norden irgendwie kommen. Und dieses Interesse jetzt eben durch den Vergleich von Sprachen, Vergleich von Völkern und Vergleich von Mythologien zu machen, das war extrem attraktiv im 19. Jahrhundert gewesen. Da hatte man plötzlich die Möglichkeit, unabhängig von Politik und so weiter, den Raum zu sortieren. Also zu sagen, also das sind jetzt hier, das ist hier muss Deutschland sein, weil das hier alles deutschsprachig ist. Und das muss Frankreich sein, weil es französisch ist und so weiter. Und das Interessante ist, glaube ich, daran, dass das in diesem Moment so eine doppelte Ebene gibt. Auf der einen Seite ist es natürlich etwas sehr, die Tendenz natürlich des Homogenisierens und des Veränderns des Raumes. Das ist alles eine Sprache. Aber die andere Seite ist auch, dass es dann einen ganz großen befreienden, liberalen Impetus immer daran gab. Was zusammenhängt mit kolonialer Vergangenheit, aber darüber können wir mal länger nochmal aufeinander reden. Was jetzt für uns jetzt wichtig ist, in unserem Kontext ist, dass in dieser vergleichenden Philologie der Norden sehr wichtig war, weil es sozusagen neben dem griechischen Erbe, neben dem indischen Erbe, Sanskrit, eben eine andere große sozusagen Quelle von Schriften eben aus Island kommt. Und man da gesagt hat, das spricht eben die Germanischen. Und es gab im Prinzip drei wichtige Orte, wo diese vergleichende Philologie so richtig entstanden ist, jetzt außer Kalkutta. Das eine ist Göttingen, Berlin mit den Grimms und Bob und so weiter. Kopenhagen ist auch nicht unwichtig und dann aber Paris, weil Paris haben die alle Sanskrit gelernt. Einer von der Gesellschaft, der Asiatic Society of Calcutta, Alexander Hamilton hieß er, glaube ich, der war bei den napoleonischen Kriegen 40 Tage hängen geblieben in Paris und musste sich sozusagen über Wasser halten und dann sind eben dort die ganzen Philologen hingefahren und haben da Sanskrit gelernt und da gab es eben auch die orientalischen Manuskripte und das Interessante ist eben, dass französische Skandinavistik eben auch in diesem Milieu entstanden ist. Und einer der ersten Professoren, die auch sozusagen die Skandinavistik im Portfolio hatten, war ein Straßburger lustigerweise, Friedrich Guillaume Bergmann oder Friedrich Wilhelm Bergmann, der hatte die beiden Namen. Ne? Der hat in Göttingen studiert, hat in Berlin studiert und dann in Paris habilitiert aus diesem Kontext des Orientalismus. Und daraus entsteht diese Philologie. Und dann gab es ein paar andere Akteure noch. Aber dieses sozusagen, dieser eigentlich Teilen Frankreich und Deutschland, ideengeschichtlich denselben sozusagen Fundus von Bildern, Methoden und so weiter. Später ist Richard Wagner mit seinen Opern ganz wichtig, auch für Frankreich und für Deutschland geworden, die er zum Teil eben auch in Paris ja auch konzipiert hat und so. Und das Interessante ist natürlich bloß, wie verhält man sich dazu? Und mit dem deutschsprachigen Nationalismus, habe ich jetzt mal so gesagt, steht ja diese Aneignung, diese bestimmte nordische Bilder und zu sagen, dass das ist eben auch Germanien und es ist unseres, dieser Teil. Und in Frankreich, indem man sozusagen anfängt, sich für die Kelten und die Gallier als die eigenen Vorfahren zu interessieren. Das war auch nicht ganz, ganz klar. Also am Anfang des 19. Jahrhunderts gab es dann Diskussionen, sind wir eigentlich eher Germanen oder sind wir eher Kelten? Und weil die Franken waren ja eigentlich German und dann gab es ja diese Diskussion und dann war aber dann die Tendenz durch die verschiedenen politischen Spannungen, dass man eben dann gesagt hat, nee, wir sind ja Gallier und wir sind halt keine Germanen. Aber eigentlich sind dieselben, also was ich halt Mytheme nennen würde, werden verwendet in beiden Ländern und auch die Strukturen sozusagen eigentlich der Skandinavistik, wie sie entstanden ist sozusagen auch, ist eigentlich ganz ähnlich, nämlich dass sie eigentlich aus der Altgermanistik und aus der Germanistik entsteht. Sie wird ein bisschen früher neu skandinavistisch als in Deutschland, aber auch als Gegenprogramm zur deutschen, wie heißt das, Germanenhudelei. Ne?
Germanenhudelei ist ein wundervoller Begriff, den werde ich sofort einführen. Ich wollte nur mal sagen, das ist ganz spannend, denn es ist ja eben noch im 18. Jahrhundert, auch im frühen 19. Jahrhundert so, dass sich in diesen Bildern des Nordens irgendwie, was man als germanisch versteht und was man als keltisch versteht, vermischt. Also da wird diese Unterscheidung wird ja gar nicht so unbedingt gemacht. Das heißt, diese Nordenbilder mischen sich aus so einer Art, also Ossianismus und antiken Vorstellungen des Nordens, klimatheoretischen Vorstellungen. Das geht jetzt ein bisschen zu weit hier. Ich werf einfach mal so ein paar Stichworte in den Raum. Vielleicht müsste man auch zu diesen Sachen noch mal einen eigenen Podcast machen. Was mir gerade wichtig ist, dass sich diese Frage danach, sind wir germanisch, sind wir keltisch, was ja auch wieder Konstruktionen sind, die irgendwie im richtigen Leben, in der Historie keinen wirklichen Sitz haben. Aber dass sich da durchaus Parallelen finden zwischen England und Frankreich. Und da geht die Diskussion auch immer hin und her, auf wen bezieht man sich da oder hat man so eine Mischung oder was ist das? Während in Deutschland manchmal auch das Keltische quasi dem Germanischen einverleibt wird. Also es kommt immer so drauf an, worauf möchte man sich beziehen. Aber das Wichtige an dem, was du gerade gesagt hast, und darauf würde ich jetzt gerne kommen, also diese Nordenbilder, die kursieren auch schon deutlich länger als im 18. Jahrhundert, wo die sich dann oder im 19. sich dann an diesen philologischen, sprachgeschichtlichen, sprachwissenschaftlichen Diskurs anhängen. Die kursieren schon länger und sind in Europa eigentlich seit, also teilweise seit der Antike schon verankert. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, dann sagst du, also diese einzelnen Bilder oder Vorstellungen, die sich mit dem Norden verbinden, die nennst du Mytheme. Ich wollte mal fragen, was verstehst du genau unter einem Mythem? Und was bringt uns dieser Begriff, wenn wir von so etwas sprechen? Also was macht so ein Begriff, wenn wir den prägen?
Es gibt zwei Ebenen. Also die eine Ebene ist, als ich nach Straßburg gekommen bin, habe ich mich ja dann für meine Habilitation sehr viel mit der Skandinavistik-Geschichte von Straßburg beschäftigt und habe dann eben genau das gemacht, was wir eben gerade besprochen haben. Ich habe mir angeschaut, was haben die Skandinavisten, die in Straßburg waren, mit den Quellen vom Norden gemacht, um damit sozusagen Geografien herzustellen, Bilder vom Norden herzustellen, Stereotypen und so weiter und so fort. Was mich da eben fasziniert hat, war die Feststellung, dass egal, ob es sozusagen zur französischen Zeit oder zur deutschen Zeit, vielleicht muss man dazu sagen, dass Straßburg wechselte halt zwischen 1870 und 1945 viermal Nationalitäten. Also insofern hatte man immer wieder einen neuen Rahmen. Und dass man immer wieder sozusagen dieselben Erzählelemente bei den Skandinavisten, Philologen gefunden hat, auch wenn sie etwas anderes sagen wollten. Diese Philologen, warum haben die sich in Straßburg mit Skandinavistik beschäftigt? Natürlich, weil es natürlich ganz toll ist, Skandinavist zu sein, aber eben auch gab es ein Interesse, eben gerade in Straßburg sich damit zu beschäftigen, weil es diesen Konnex zu den Germanen gab. Und in der ersten deutschen Zeit 1872 bis 1918, da ging es ganz stark eben darum, die Elsässer davon zu überzeugen, dass sie eigentlich Germanen sind und Deutsche sind, sie in dieses große Narrativ des Germanischen sozusagen hineinzubringen. Und dann ging es 1919 darum, ihnen zu sagen, nee, ihr seid doch gar nicht so. Wilhelm Scherer erzählte er zum Beispiel in einem großen öffentlichen Vortrag von ihm Wotan, der dann angebraust kommt mit seinem Heer und in diesem Rausch ist der deutsche, der germanische, edle Krieger, findet sich da wieder und kommt die Vitalität und so weiter und so fort. Und dann kam Maurice Barré, der sozusagen ein Rechtsradikaler, aber Akademisien war aus Frankreich 1920 oder 21, erinnere ich mich nicht mehr ganz genau, nach Straßburg und erzählte, ja, die Mythologie aus dem Norden kommt und da seht ihr diesen Herrn, also den Wotan, der dann angebraust kommt in seinem Rausch und so weiter. Und ihr seid ja nicht so. Ne? Ihr seid ja vernünftig und zivilisiert, so wie wir Franzosen. Wo dann sozusagen dieselben Erzählelemente genommen werden, also der Odin als Wotan als Gott des Rausches, der dann überreitet über die Wälder Germaniens und so weiter. Aber die pädagogische Ebene sozusagen, dieser ganzen ganz andere. Und das hat mich fasziniert und dann habe ich halt überlegt, wie macht man das, wie systematisiert man das, wie kann man sozusagen überlegen, wie kann man diese Bilder, die immer wieder neu verwendet werden oder immer wieder verwendet werden in verschiedenen Kontexten, aber was anderes sagen, wie kann man die systematisieren? Und zunächst habe ich so ein bisschen rumexperimentiert, so mit narrativen Formen oder Erzählformen und so. Und irgendwann bin ich dann auf Claude Lévi-Strauss gestoßen. Claude Lévi-Strauss ist einer der ganz spannenden Strukturalisten und Ethnografen und Anthropologen der 1950er und 60er Jahre. Und der hat, um ganz grob zu sagen, unter anderem eben über Mythen im Südamerika geforscht. Sehr viel war da auch gewesen, aber auch sehr viel aus seinem Schreibtisch zu Hause und hat dann festgestellt, dass überall in diesen Mythen immer wieder dieselben Motive aufkommen. Und hat dann angefangen zu überlegen, diese verschiedenen Motive, ich werde sie Mytheme nennen, weil sie sozusagen die kleinsten Einheiten, die kleinsten Erzähleinheiten sind, die immer wieder auftauchen in diesen Geschichten. Und das Interessante sozusagen ist, dass es in dem einen Mythos gibt es sozusagen Mytheme 1, 5, 9. In dem zweiten Mythos gibt es Mytheme 2, 9, 18 und so weiter. Also das ist etwas, was immer wieder verschiedene Forscher interessiert hat, aber womit einfach immer wieder viele Schwierigkeiten waren, auch wie man damit umgehen soll. Weil was ist jetzt ein Mythem, was ist jetzt kein Mythem, wo sind die Grenzen zwischen den Mythemen und so weiter. Und was auch Claude Lévi-Strauss selber gesehen hat, ist, es wird extrem schnell, extrem komplex. Also er hat in diesem einen Artikel von 1950 oder 51 geschrieben, dass eigentlich, wenn man das richtig machen wollte, richtig studieren wollte, müsste man jedes Mythem auf kleine Karteikarten machen und dann große Schränke bauen und denen verschiedene, so ein großes Karteikästensystem ist. Aber eigentlich müsste man das nicht nur zwei- oder dreidimensional machen, sondern fünf- oder achtdimensional. Und dann fing er an, Und dafür bräuchte man ja eigentlich Computer. Aber ich habe in Frankreich haben wir keine IBM-Computer. Also vielleicht können die Amis ja das mal machen. Das hat er auch erst auf Englisch geschrieben, diesen Artikel. Also wo dann einfach relativ schnell das explodiert. Das ist ganz, finde ich ganz interessant. Aber dann, das ist sozusagen, darauf kommen wir vielleicht später dann zurück. Weil heute haben wir ja die Technik, um sowas zu machen, die er damals nicht hatte. Ne?
Gut. Und also, ich würde hier gleich eigentlich schon nochmal ansetzen an der Stelle. Also heute haben wir die Technik, die wir nicht machen. Also du hast ja gerade sehr schön beschrieben, was eigentlich Strukturalismus ausmacht. Ne? Also dieses Denken in Einheiten und Relationen zwischen Einheiten und der Komplexität, die dabei entstehen kann, aber auch dieses Denken in relativ starren Mustern. Das wollte ich nochmal festhalten. Und gleichzeitig würde ich jetzt schon gerne den Bogen schlagen zu dem, ja, es braucht dafür Computer und genau das machst du ja gerade. Du hast eigentlich diese Idee von Lévi-Strauss aufgegriffen und gesagt, jetzt haben wir die Möglichkeiten, können wir das nicht machen? Also für unseren Gegenstand jetzt, also die Theme des Nordens.
Genau. Aber vielleicht würde ich ganz kurz nochmal zurückgehen auf diese Frage des, was bringt das eigentlich? Also ich denke, das Interessante ist sozusagen diese Mytheme sozusagen als Erzähleinheiten zu sehen. Und Lévi-Strauss definiert die sozusagen als Bündel von Relationen. Jede Erzähleinheit ist sozusagen etwas, was sich auf andere Erzähleinheiten bezieht oder beziehen kann, beziehen darf. Was das ganze Problem ist, was natürlich bei Lévi-Strauss ist, dass es so eine Tendenz gibt, das Ganze zu starren Systemen zu machen. Und von dem bisschen, was wir jetzt erzählt haben, ist ja auch relativ deutlich, dass ich eigentlich sehr skeptisch ist gegenüber starren Systemen, dass ich eigentlich sozusagen gerne die Dynamik dieser Systeme sehen möchte. Und eigentlich, was mich interessiert, ist sozusagen die Veränderung nachweisen zu können und die Veränderung, die auch auf verschiedenen Ebenen ist. Das ist der erste Punkt, diese Veränderung. Der zweite Punkt ist noch, warum Mytheme und nicht Bild und nicht Stereotyp oder nicht was anderes. Und das hat wiederum was mit einem anderen Punkt zu tun, der uns übrigens verbindet. Das weiß ich, glaube ich, nicht, dass du das weißt. Vor vielen Jahren, 2015, habe ich mal eine E-Mail von deinem damaligen Hiwi, meinem Nachfolger, Paul Greiner, glaube ich, bekommen, wo ich eingeladen wurde zu einem Seminar über Deutschlands Grenzen und Migration. Und da sollte ich ein Seminar, literaturwissenschaftliches Seminar machen. Und das war interessant, weil das hatten die Studenten von der Studienstiftung hatten das organisiert und hatten da einen Wirtschaftswissenschaftler, einen Politikwissenschaftler, ich denke einen Soziologen, ich erinnere mich nicht mehr genau, und mich eingeladen als Literaturwissenschaftler. Und dann haben wir Jonas Hassan Kemiri unter anderem analysiert und wie halt Identität aufgebaut wird und so weiter und Postcolonial Studies und so weiter. Und dann gab es so gemeinsame Sessions, wo dann diskutiert wurde. Und dann habe ich so gesehen, wie wir das so schwer hatten. Also wir jetzt, sage ich dann, waren sozusagen die literaturwissenschaftlichen Studenten hatten sich dann was überlegt und dann hieß es immer nur, ja, das ist doch kritisch zu sehen, das ist kritisch zu sehen, das müssen wir kritisieren. Und dann sagten die Ökonomen immer, ja, habt ihr völlig recht, aber nach unserem Modell spielt das jetzt erstmal keine Rolle, wir haben das, es ist ja bloß ein Modell, was wir haben und nach dem Modell, und irgendwann dachte ich so, was ist eigentlich unser Modell? Und dann habe ich einfach mal gesagt, ja, euer Modell ist ja der Homo Ökonomicus und wir haben den Homo Narrans, der Mensch als geschichtenerzählendes Tier. Und das funktioniert dann plötzlich ganz toll, dann zu diskutieren und so weiter. Was sind die Bedingungen sozusagen unseres Denkens? Und das hat dann unglaublichen Spaß gemacht. Dann bin ich nach Hause gegangen und habe gedacht, Mensch, es gibt doch bestimmt jemanden, der schon mal über Homo Narrans nachgedacht hat. Und habe dann unter anderem bin ich dann auf einen Wissenschaftszweig gestoßen, der Literary Darwinism, literarischer Darwinismus heißt, wo man als postkolonial geschulter erstmal so ein bisschen Gänsehaut bekommt. Aber das ist dann gar nicht so schlimm, sondern sehr, sehr interessant. Nämlich, das geht darum, dass es ist ja eigentlich eigenartig, dass der Mensch als ein Tier, das Geschichten erzählt, von dem wir wissen, dass sie erfunden sind und alles Publikum weiß auch, dass es erfunden ist, einen evolutionären Vorteil hat gegenüber Tieren, die sich einfach mal die Wahrheit kommunizieren. Und was sozusagen deren These ist, dass sozusagen der Mensch ist, sollte man nicht als Homo sapiens, als wissenden Menschen begreifen, sondern eben als Homo narrans. Der Mensch ist sozusagen so geschaffen, dass die Fiktion eben das ganz zentrale Medium ist, wie wir Wissen transferieren von einem auf den anderen, wie wir sozusagen Algorithmen für unser Leben sozusagen organisieren. Da gibt es auch dann Analysen, die sie versucht haben dann zu machen bei Erzählungen und die sind meistens nicht so interessant, finde ich. Da kommt nicht so viel Neues raus. Aber diese Idee zu sagen, dass wir eigentlich in unserem ganzen Leben und dann immer zu uns Geschichten erzählen und nichts anderes machen wir hier jetzt auch gerade, fand ich extrem spannend. Und das passt natürlich ganz wunderbar zu diesem Idee von Mythemen als eben Erzähleinheiten des Wissens, mit denen, die in sozusagen unserer Gesellschaft zirkulieren, die in bestimmten Art und Weisen kombiniert werden dürfen zu bestimmten Zeitpunkten und manchen eben zu bestimmten Zeitpunkten nicht. Dann, wenn man das dann eben so sich anschaut, dann ist dieser Begriff des Mythems eben interessant, weil er dann gegenüber eben Bild oder gegen Stereotyp eben auf diese Narrativität von Wissen hinweist. Und das ist mir ganz wichtig.
Ich will einen Schritt weiter gehen. Also mir hat das auch sehr eingeleuchtet. Also mit Theme als Erzähleinheiten, das Menschenbild dahinter, das Erzählen erfundener Sequenzen, irgendetwas Menschliches ist, mit welcher Funktion auch immer, da könnten wir nochmal drüber sprechen. Der nächste Schritt, den du aber machst, ist ja, also du sagst, also diese Mytheme sind durch so etwas wie eine, du nennst es diskursive Grammatik, miteinander verbunden und diese Grammatiken können sich quasi ändern, beziehungsweise diese grammatischen Regeln können sich im Lauf der Zeit ändern, auch wenn sich die Mytheme selbst vielleicht gar nicht so sehr ändern. Ich hänge immer noch an meinem Punkt, was hat das um Gottes Willen mit Computern zu tun? Beziehungsweise mit Statistiken, mit großen Datenmengen. Also wir könnten ja jetzt sagen, okay, der Mensch ist ein erzählendes Wesen, dann sollten wir uns jetzt mit Erzählungen beschäftigen und halt lesen. Du liest natürlich auch, aber du machst ja jetzt schon nochmal was anderes.
Ja, die Frage ist ja natürlich dann, wie können wir eigentlich diese Komplexität anders begreifen, anders modellieren? Also ich habe das halt gemerkt, wir hatten dann auch mit meinem netten Kollegen Joachim Grage, der ja auch schon hier war, ein Forschungsprojekt zu Philologien, in der europäischen Philologien und der Skandinavistik im 19. und 20. Jahrhundert. Und wie kann man das eigentlich verfolgen, dieses Wandern von Motiven und diese Kombination von Motiven und so weiter. Und da habe ich dann überlegt, das wird irgendwann, da platzt einem ja der Kopf. Kann man sich ja nicht merken und das kann man nicht auf Zettel schreiben. Und ich bin sowieso ganz bordelique, würde man sagen, auf Französisch. Also so bin ich so gut organisiert, was Papier betrifft. Das fliegt immer durch die Gegend. Und dann sich zu überlegen, wie kann man das eigentlich so modellieren, dass man das auf der einen Seite so erfassbar macht und auf der anderen Seite den Wandel nachvollziehbar macht. Dann war also die Idee, die Mytheme ja in Texten sozusagen, also müsste man erfassen. Und wie kann man die erfassen? Aber so, dass man möglichst wenig, ich als Mensch, erstmal meinen subjektiven Eindruck reinbringen. Es ist natürlich immer Subjektivität. Es gibt immer Wahlmöglichkeiten. Man muss überlegen, wie kann man das so standardisieren, dass man immer wieder ähnliche Maßstäbe auf verschiedene Texte stellt. Und dann war die Idee zu sagen, lass uns einfach mal probieren, sich einen Text anzugucken und zu sagen, also wenn ich jetzt ein Wort habe, wie zum Beispiel Thor, der Gott Thor, in einem Text, in welchem Zusammenhang, Wortzusammenhang steht das eigentlich? Und was wir dann jetzt machen ist, wir nehmen einen großen Text, der was mich über nordische Mythologie handelt und der Computer sucht uns jetzt raus, alle Stellen, wo Thor steht und guckt 120 Wörter vorher und 120 Wörter nachher. Was stehen denn noch für Wörter? Das rechnet er dann alles zusammen und dann guckt er nochmal, wie sind eigentlich diese Wörter eigentlich nochmal im Allgemeinen im Text verteilt? Und dann kann man sozusagen diese allgemeine Statistik von den Wörtern umrechnen, sozusagen Verhältnisgleichung einfach machen, relativ einfach, und sagen, welche Wörter sind eigentlich häufiger bei Thor als allgemein im Text. Und dann sieht man plötzlich, aha, Thor hat seinen Hammer, ne? Immer wenn Hammer erwähnt wird, ist auch Thor da. Und das ist natürlich ganz toll. Also erstmal habe ich nicht gewusst, ob das so klappt, aber dann hat das natürlich ganz gut geklappt. Und dann habe ich dann gesehen, ah ja, das ist spannend. Dann haben wir das auf verschiedene Texten gemacht. Und dann plötzlich merkte man, ja, das, was meine These war, dass sich das verändert, das sieht man da, dass eben die Statistiken sich verändern, je nachdem, wie das in einem Text sozusagen ist der Hammer wichtiger, in anderem Text ist er weniger wichtig. Und wenn man das so ein bisschen breiter aufstellt, das habe ich leider noch nicht so publiziert, aber sieht man, dass sich da wirklich dann Muster ergeben, dass eben jetzt in dem Fall zum Beispiel Odin im englischsprachigen Raum um 1900 stark mit Wissen verbunden war, aber im Skandinavischen eher mit Dichtung. Also ein bisschen andere Verhältnisse. Man kann sich die Sachen angucken und dann kamen halt so bestimmte Ergebnisse heraus und dann habe ich gedacht, Mensch, aber es sind aber auch Sachen dabei, die sind ja auch eigenartig. Warum ist denn eigentlich immer Loki bei Thor? Und dann macht es natürlich auch mal einen Klick und sagt, natürlich, Loki ist natürlich auch ein strukturierendes Element für das Mythem Thor, weil wenn ich jetzt Erzähler bin und dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass ich Loki dazu hole in meiner Geschichte und dass ich eben nicht Rotkäppchen dazu hole. Ne? Dass sozusagen Rotkäppchen und Thor haben sozusagen relativ wenig zu tun miteinander. Oder dass ich eben Riesen dazu habe. Das heißt, das Mythem Thor hat anscheinend eine ganz enge Verbindung in bestimmten Korpus von Texten mit anderen Mythemen. Und diese Verbindung, dass Dinge, die diese Eigenschaften teilen, enger zusammen sind, ist natürlich eine interessante These und, glaube ich, kann dann zeigen, dass es bestimmte Erzähleinheiten in dieser Mytheme gibt, die sich näher sind im Wissen und andere, die weiter entfernt sind. Und das dann sozusagen, wenn man Wisse erzählt, und das kommt ja dann bei Nietzsche vor, dass eben genau diese Mytheme verwendet werden, um dann bestimmte Wissen zu strukturieren und zu herzustellen.
Unterbreche einfach hier gleich mal. Denn was du gerade gemacht hast, leuchtet mir sehr ein. Und es ist ja auch erstmal sinnfällig zu sagen, Mytheme haben was mit Mythologie zu tun. Und du hast das jetzt an mythologischen Figuren, also Akteuren, an mythologischen Gegenständen, wie auch immer, erstmal erläutert. Also leuchtet mir ein. Und du hast dir für diesen Podcast aber nun vorgenommen, etwas Neues zu machen. Also du bist kein Lagerle-Forscher bisher, aber du hast gesagt, du würdest gerne diesen deinen Ansatz zur Grammatik der Mytheme, nenne ich das jetzt einfach mal, auf Selma Lagerlöfs, ich sag erstmal Buch, Nils Holgerssons wunderbare Reise durch Schweden anzuwenden oder dich auf diese Weise Lagerlöf zu nähern. Da frage ich mich, warum? Also das ist ja ein modernerer Text und kein mittelalterlicher oder mythologischer Text in dem Sinne. Es ist ein Kinder-Jugendbuch, sehr, sehr bekannt, international sehr bekannt, vielfach übersetzt, vielfach herausgegeben, verfilmt und so weiter. Quasi ein Klassiker der skandinavischen Literatur. Ich habe zwei Fragen an dich. Also ob du erstmal diesen Text und die Autorin ein wenig vorstellen kannst und dann aber schon in Hinblick auf die Eignung für deinen Ansatz. Also wie kamst du dazu, jetzt zu sagen, komm Stefanie, lass uns Lagerlöf hier machen?
Ich meine, das Ganze kam ja auch sozusagen im Gespräch, immer im Vorgespräch vor einigen Monaten dazu, wo wir überlegt haben, was gibt es eigentlich für Texte, die einerseits interessant sind innerhalb dieses Podcasts, wo ja die Idee war, auch bestimmte kanonische oder zentrale Texte zu besprechen, die dann interessant sind für mich, weil dieser Text jetzt zum Beispiel ist eben elektronisch verfügbar bei Literaturbanken. Literaturbanken ist ein ganz wunderbares, tolles Unternehmen in Göteborg, wo sehr, sehr viele schwedische Texte, Muster Goethe editiert werden und da kann man die ja dann herunterladen und dann hat man eben einen sauberen Text. Ich sage jetzt einen sauberen Text, weil die meisten digitalisierten Texte, die man so im Internet findet, sind ja oft entweder eben mit einer Texterfassung, einer automatischen Texterfassung, die zwar 99% gut ist, aber 99% heißt, jeder hundertste Buchstabe ist falsch und damit hat man schon eben eine größere Fehlermenge in einem Text von 20.000 Wörtern und bei denen ist es so, dass die einfach sauber sind. Und zweitens sind die eben gut editiert. Also da weiß man, es sind Wissenschaftler dahinter, die sich darum gekümmert haben, dass es auch der richtige Text ist und nicht von irgendwo herkommt, weil Texte sind ja instabil. Jedes Mal, wenn ein Text neu aufgelegt wird, kann er sich verändern. Muss nicht verändern, aber kann sich verändern, weil hier ein Druckfehler reingekommen ist, dann ein Druckfehler rausgenommen wurde, dann das Buch verlängert oder verkürzt wurde. Das ist ja dann auch dann bei Selma Lagerlöf der Fall gewesen. Das natürlich war eben ganz, ganz toll, dass es das gibt. Zweitens ist das natürlich ein Buch, das mich jetzt interessiert hat, weil es ein geografisches Buch ist. Man sagt immer, es wäre ein Geografiebuch, ein Geografielehrbuch. Ist das jetzt der Fall? Das müssen wir auch nochmal sehen. Also um ganz kurz alle daran zu erinnern, die nicht die russischen oder japanischen Verfilmungen von Nils Holgersson gesehen haben oder im Kopf haben. Es ist ja die Geschichte von einem 14-, 15-jährigen Jungen, der unten im Südschweden aufwächst, ein sehr gespanntes Verhältnis hat zu seiner Umwelt, mit seinen Eltern sich nicht mehr so richtig zurechtkommt, die Tiere auf dem Bauernhof, dem kleinen Bauernhof, dem er aufgewachsen ist, immer ärgert. Und die Eltern am Sonntag sagen dann, wenn du jetzt nicht mit zur Kirche gehen möchtest, dann musst du jetzt aber die Predigt lesen. Und er sagt dann, na gut, mache ich, aber eigentlich will er der Pistole jagen. Vater sagt, aber wenn du es nicht gemacht hast, ich werde dich abhörchen danach, ob du es gemacht hast, dann hast du ein Problem. Na gut, dann gehen die Eltern und er denkt, ich werde dich jetzt lesen und wird so kurz sowas wie einen Halbschlaf fallen und dabei einen kleinen Tomte sehen. Ein Tomte, das ist ein kleiner Wichtel oder so, ne, kann man das sagen, glaube ich. Besonders an einem Tomte ist sozusagen ein Hauswichtel, der ist wirklich an den Hausbereich gebunden und der sorgt dafür, dass es dem gut geht oder nicht gut geht, diesem Haus, mit seinen magischen Kräften. Und diesen Tomte fängt er ein mit einem Fliegenkescher und der Tomte sagt erst, ne, lass mich raus sozusagen, ich schenke dir auch was Schönes und dann sagt er, naja gut, ja gerne, ich mache und dann denkt er sich, ach nee, vielleicht doch nicht, ich könnte doch wenigstens mir das Besseres wünschen, nämlich zum Beispiel, dass diese Predigt in meinem Kopf drin ist und fängt ihn wieder ein und dann ist der Tomte natürlich so sauer, dass er ihn verwandelt in einen kleinen Knurps, in einen kleinen Wichtel. Das Interessante ist jetzt, er entdeckt sozusagen, dass er jetzt dieser kleine Wichtel ist und ist natürlich ganz, ganz erstaunt und weiß nicht, was er tun soll, geht raus und versteht plötzlich die Sprache der Tiere und hört, wie alle Tiere ganz schlecht über ihn reden. Über dem Bauernhof fliegen Wildgänse und rufen immer, wir fliegen jetzt nach Norden. Und eine der Gänse auf dem Hof will mitfliegen und Nils. Und das ist interessant, hier merkt das, der diese ganze Martin sich aufraffen will und er will es ihn festhalten. Und damit er nicht wegfällt, ist er natürlich viel zu klein dafür und wird dann gezwungen sozusagen mitzufliegen Richtung Lappland, bis nach ganz oben, bis nach Norden, auf diese Weise halt die nationale Geografie von Schweden zu erleben und kehrt dann zurück und ist erwachsen geworden, wird wieder ein richtiger Mensch und muss sich von den Tieren trennen. In dieser Geschichte ist erstmal sozusagen die nationale Aspekte sind ganz wichtig, sozusagen dieses Erdecken der eigenen schwedischen Geografie. Das ist also ein Thema, was mich schon immer sehr interessiert hat. Denn das zweite Thema, was sehr wichtig ist, ist halt, dass der Reisebericht, das hat mich natürlich auch schon immer interessiert. Dann eben ist dann noch ein anderes Thema, was wir noch nicht erwähnt haben, was mich aber auch schon seit ewigen Zeiten interessiert, seit meiner zweiten Hausarbeit oder sowas, nämlich das Verhältnis zwischen Christentum und skandinavischer Literatur, die Ästhetik des Protestantismus, was ein ganz wichtiges, untergründiges Thema, denke ich, in diesem Buch ist, was man eigentlich gar nicht oft so sieht. Dann habe ich gedacht, na, das ist doch mal ein Anlass, sozusagen, sich das mal genauer anzugucken. Und zum Letzten, was wichtig ist, ist es ein relativ langes Buch. Also bei diesem Ansatz, was wichtig ist, wenn man mit Statistiken arbeitet, muss man immer mit langen Texten arbeiten. Meine Erfahrung ist mindestens 20.000 Wörtern, sonst unter 20.000 Wörtern ist es eigentlich dann einfach statistisch wirklich nicht mehr relevant. Genau. Und dann habe ich gesagt, Mensch, das ist ja eine tolle Sache, dann mache ich mal das. Und seitdem bin ich ganz begeisterter Lagerlöf-Leser und habe mich da reingehängt und entdecke sozusagen, dass eigentlich alles, was mich irgendwie mal in meinem Leben interessiert hat, man da ranhängen kann. Ne? Also es gibt ja postkoloniale Ebenen, es gibt Einwanderung, Auswanderung, die wichtig ist in dem Buch. Es gibt eben Ökologie, die wichtig ist, die Frage von so Zivilisation und Menschheit. Es gibt von Mann und Frau und von Familienstrukturen ist wichtig und so weiter und so fort. Das ist unglaublich viel, was da drin verhandelt wird, nicht ohne Grund. Und es geht auch, was auch wichtig ist, ist die Medialität der Literatur, die ganz stark verhandelt wird, sich zu fragen. Also
und in dem Moment brach dann bei mir die Internetverbindung und somit unsere Aufnahme ab. Stefanie erklärt jetzt nochmal, was Thomas sagte, als ich offline war. Und dann geht es auch normal weiter mit unserer Folge.
Alva, du sagtest, das letzte Wort, was du gehört hast, ist Medialität gewesen. Die Medialität bezog sich darauf, wenn ich das jetzt richtig rekonstruiere, auf die, also dass quasi auch das Buch als Medium reflektiert wird in diesem Jugendbuch oder was immer es ist. Und wir wollten dann nochmal übergehen zu Selma Lagerlöf als Autorin, die vielleicht kurz vorzustellen. Ja, Thomas, du hattest dich spontan dafür entschieden, dich jetzt hier für diesen Podcast mal mit Lagerlöf zu beschäftigen. Mir ging es so, dass ich vor, jetzt weiß ich nicht mehr, 2 Jahren, glaube ich, die Anfrage hatte, eine Ringvorlesung zu Nobelpreisträgerinnen mit der ersten weiblichen Nobelpreisträgerin zu eröffnen, die eben Selma Lagerlöf hieß. Das heißt, ich bin auch in die Lagerlöf-Lektüre auf so eine etwas zufällige Weise gestolpert, obwohl das eine große Klassikerin ist. Also ich hatte mich wenig mit ihr beschäftigt bislang. Und mir ging es ähnlich wie dir, dass ich völlig begeistert war von der Themenvielfalt, die sie in ihrem erzählerischen Werk bearbeitet. Ich war vor allem von ihren etwas unbekannteren Texten, also die heute nicht mehr so hip sind wie zum Beispiel Nils Holgersson, wirklich angetan und war sehr froh, diesen Vortrag halten zu dürfen. Will auf die Weise sagen, also wir verlinken den Aufsatz, der daraus entstanden ist, auch so ein bisschen als Einführung in Lagerlöfs Werk, so dass wir sie jetzt hier vielleicht nicht in all ihrer Breite ihres Schaffens vorstellen müssen. Aber Thomas, dennoch, was für eine Autorin ist sie für dich?
Also was ich vielleicht auch nochmal sagen muss, also dass ich meine Herangehensweise an Literatur ist so ein bisschen nicht so ganz typisch für die meisten Literaturwissenschaftler. Mich interessiert eigentlich meistens mehr die Interaktion sozusagen mit der Gesellschaft, dem Publikum. Also sozusagen, ich interessiere mich meistens darauf, wie funktioniert Literatur in der Gesellschaft. Also sozusagen nicht sich zu interessieren, wieso hat der Autor das da so und so geschrieben, sondern mehr dafür, warum funktioniert dieser Text in der Gesellschaft in bestimmten kulturellen Zusammenhängen. Und natürlich hat das mit dem was zu tun, was wie der Autor schreibt. Aber insofern habe ich auch immer Schwierigkeiten, so kurz ein Werk von einer Autorin oder einem Autor zusammenzufassen, weil eigentlich das Interessante ist sozusagen gar nicht sozusagen diese, für mich jetzt, ich will jetzt nicht abstreiten, dass es sehr, sehr interessant sein kann, anders zu sehen, die inneren großen Linien, Kraftlinien im Werke eines Autors anzuschauen, sondern so zu sehen, wo hat dieses Werk Teil an bestimmten Diskussionen, bestimmten gesellschaftlichen Veränderungen, die passieren. Und da ist Selma Lagerlöf sicherlich ein sehr interessanter Fall mit ihrem Werk, weil sie hat ja 1890 debütiert mit der Jöster Berlingssaga in einem Umfeld, wo der Naturalismus also so ein bisschen out war. Also Strindberg hat das schön mal geschrieben in seinem Berlin-Buch. 1890 ist in Berlin und in ganz Europa eigentlich en vogue, nämlich der Naturalismus, was bei uns schon langsam veraltet ist. Und zu diesen neuen Autoren gehört eben Selma Lagerlöf, die halt einen neuen, im nicht-naturalistischen Erzählstil suchen. Und das ist, glaube ich, auch was, was mich am Anfang abgeschreckt hat und mich ein bisschen gefremdet hat mit ihr, weil sie ja sehr die vielen Literaturgeschichten erstmal sozusagen als die alte Märchendame immer berichtet, erzählt wird. Und wenn man mit dieser Brille sozusagen dahin kommt auf ihre Texte, dann das Spannende dieser Texte erschließt sich nicht, sondern man kann jetzt wirklich relativ harmlose, gesellschaftskonforme Texte daraus machen, was ja zum Teil auch passiert ist. Dann ist es aber letztendlich so, ähnlich wie bei Hans-Christian Andersen. Ich habe mal diese wunderschöne Formulierung von Heinrich Detring, der hat bei Andersens Dichtung, Poesie, hat er von den Blümchen des Bösen geredet. Also die Blumen des Bösen, wie von Baudelaire, die Fleur du Mal, aber eben sozusagen die Blümchen des Zarten. Und das kann man bei Selma Lagerlöf auch so haben, dass sozusagen, ist es erstmal eine sehr angenehme und sehr schöne Sprache, die einen fasziniert oder nicht fasziniert. Und, aber dann gibt es dann eben viele Sachen, die da reiben und wo man merkt, da ist ein Autor, der eben doch engagiert ist und ein Autor, der oder Autorin, die sich hinwenden an metaphysische oder mythische oder mythologische oder was auch immer, wie man das alles, oder religiöse Themen und Motive, sich eigentlich ganz stark dafür interessiert, was ist eigentlich Gesellschaft heute, wie muss man Gesellschaft heute denken und wie muss man Literatur für unsere heutige Gesellschaft schreiben, sodass sich auch unsere Gesellschaft neu auch verändert. Wie kann ich als Frau auch sozusagen in dieser Gesellschaft einen Raum schaffen, in dem Frauen reden können, sprechen können, sich ausdrücken können, als Mitglied der Gesellschaft. Und das ist, wenn ich das jetzt so sage, klingt das erstmal relativ harmlos, aber man muss einfach daran denken, dass Frauen zu der Zeit noch nicht mal, dass sie sozusagen Recht hatten, ihr eigenes Geld als unverheiratete Frauen zu verwalten. Das war ja erst mit Friederika Bremer 1858 oder sowas in Schweden gewesen, also in dem Dreh. Also auf die Zahlen sollte man nochmal bei Wikipedia nachlesen, aber so etwa ist es in dem Zeitpunkt. Und das Wahlrecht ist, glaube ich, 1916, wenn ich mich richtig erinnere, in Schweden eingeführt worden.
Ich glaube sogar noch später, in den frühen 20er Jahren. Ich glaube, Schweden ist wirklich richtig spät dran, aber kann man auch nochmal nachlesen.
Genau, aber ich meine, dass das Entscheidende an der Stelle ist sozusagen, dass diese politische Teilhabe an der Gesellschaft unglaublich eingeschränkt war. Was unglaublich interessant ist, finde ich dann, dass natürlich sie trotzdem aus einer relativ gehobenen Gesellschaftsschicht kommt. Also sie hat sozusagen eine vernünftige Ausbildung gehabt, was man als vernünftige Ausbildung damals bezeichnet hat, nämlich sie wurde zu Hause eben unterrichtet in dem, was man als Frau so lernen sollte. Man hat Sprachen gelernt und so weiter und so fort und Literatur und so. Letztendlich ist sie dann diese Familie verarmt. Und sie musste dann eben Geld verdienen und die einzige Möglichkeit, Geld zu verdienen, war, Volksschullehrer zu werden. Und dann hat sie so ein Seminar in Stockholm besucht und ist dann Volksschullehrerin geworden, hat dann nebenbei geschrieben, unter anderem eben diese Gösta Berlings-Saga, ist dann in Kontakt gekommen mit dem Friederike Bremer verbündet, was eine der großen Frauenverbünde waren in Schweden, die sozusagen sehr viel getan haben für die Emanzipation der Frau. Die hieß nicht Friederike Bremer verbündet einfach nur so, weil Friederike Bremer war ja eine der ganz großen, also so groß war sie gar nicht, glaube ich, 1,60 oder sowas, aber also ganz wichtigen Stimmen sozusagen in der Mitte des 19. Jahrhunderts, auch international sehr bekannt ist, eingeladen bis von hin bis nach Amerika, die sozusagen versucht hat zu sehen, wie kann ich meine weibliche Stimme in den Diskurs reinbringen. Und das macht Friederike Bremer innerhalb einer Selbstermächtigung im protestantischen Rahmen. Und das ist, finde ich, sehr interessant. Dieses Ich als Frau ist mir zugewiesen von der Gesellschaft, mich zu kümmern um das Heim, um das Gutergehen und das Wohlbefinden. Aber wo hört das auf? Wenn mein Sohn in meinem Zuhause umkippt, dann muss ich mich ja um kümmern. Wenn er vor meiner Haustür umkippt, muss ich mich ja auch kümmern. Wenn er in der Bar ist, wo ist die Grenze sozusagen des Privaten? Und auf diese Weise hat sie sehr viel dafür gearbeitet, diese Öffentlichkeit auszubreiten. In dieser Kreis, dieser Friederike Bremer verbündet, ist auch sozusagen einer der ersten Orte, wo dann Selma Lagerlöf interagieren wird. Und dieses christliche Erbe, was dahinter steht und was andere dann sozusagen verlassen in dem Zeitpunkt, ist ganz wichtig für Selma Lagerlöf in den allermeisten Büchern. Formuliere das jetzt mal so ganz auch so vorsichtig, ne? Also ich sage, dieses christliche Erbe ist, inwieweit sie jetzt gläubig war oder nicht, das wollen wir ganz hinstellen, das können wir gar nicht jetzt wissen. Aber sie hat zum Beispiel eben, während sie sozusagen den Auftrag schon hatte, Nils Holgersson zu schreiben, hat sie zwei Romane geschrieben, die eigentlich ihren Ruhm sozusagen begründet haben, na, bevor sozusagen Nils Holgersson kam, Jerusalem, über Bauern aus Dalarna, also einer Region in Schweden, die ja zu einem wahren Christentum kommen, sozusagen, in den sie sich pietistisch erwecken lassen und dann nach Jerusalem auswandern und da eine Kolonie gründen. Ein großartiger Roman. Und diese Auseinandersetzung sozusagen mit moderner Religiosität, das gibt es relativ häufig, ganz relativ viel, ein anderes schönes Büchlein, Christuslegende, also die Christuslegenden geschrieben und ein anderes, was dann sehr bekannt wurde durch die Verfilmung, der Shere Khan, der, wie heißt der auf Deutsch? Also der
Fuhrmann des Todes.
Fuhrmann des Todes.
Genau. Ja. Ich unterbreche mal ganz kurz hier, weil ich möchte noch mal einfach betonen, dass ich es so schön finde, dass du auf Friederike Bremer hier eingegangen bist, die eine meiner ganz großen Lieblingsautorinnen ist. Und auch, dass du diese Parallelen hervorgehoben hast, ich glaube ganz zu Recht. Also was diese Frauen im 19. Jahrhundert machen und wofür die wirklich, also das literarische Feld, in dem sie sich bewegen dürfen, können, benutzen, ist wirklich zu versuchen, sich einzuschreiben in so Leitdiskurse ihrer eigenen Zeit. Und das ist einmal für Schweden, für Skandinavien ein religiöser, also ein protestantischer Diskurs. und das ist zum anderen ein nationaler. Und die beiden hängen natürlich auch wieder zusammen. Das sind ja quasi nationale Religionen für die beiden. Ich finde das eigentlich auch wichtig, also dass sie sich so sehr auf diese religiöse Thematik in sehr, sehr vielen ihrer Werke bezieht. Also es wimmelt ja von Pastoren in ihren Romanen und Christuslegenden, Auswanderer, pietistisch Erweckte, dass aber doch sehr häufig damit eine Religionskritik verbunden ist. Und das, was von Religion bei ihr übrig bleibt, ist sowas wie eine Mitmenschlichkeit ganz häufig. Also es ist in diesen Christuslegenden ganz deutlich, dass das Legenden sind, die nichts mit irgendwelchen eigentlich transzendenten Dingen zu tun haben, also überweltlichen oder Jenseitsdingen, sondern dass das also wirklich so eine Ethik ist, des Mitgefühls, des Mitleids, der Mitmenschlichkeit, die an so religiöse Diskurse gebunden ist. Und ich glaube, das ist ganz wichtig auch dafür, wie Lagerlöf so etwas wie Nation imaginiert. Kommt man, glaube ich, wieder zu Nils Holgersson zurück. Also Nation ist da eben nicht imaginiert als irgendeine kriegführende, grenzenverteidigende Gemeinschaft oder nicht in erster Linie, sondern als eine der Menschlichkeit und Mitmenschlichkeit. Und dass Religion, also da, wo sie das nicht ist, auch heftigst kritisiert wird. Gleichzeitig der religiöse Diskurs ist einer, über den eine schreibende Frau eine Stimme gewinnen kann. Und ich glaube, also meine These wäre wirklich, dass das deswegen auch so wichtig ist, sowohl für Bremer als auch für Lagerlöf und für andere Autorinnen der Zeit.
Auf alle Fälle. Also es gibt eine ganz wunderbare Studie von einer schwedischen Literaturwissenschaftlerin, die leider viel zu früh gestorben ist, Inga Hammer, die genau da dem nachgeht, sich zu überlegen, sozusagen, wie kann ich in einem gesellschaftlichen Umfeld, in dem bestimmte Erwartungen an mich herangetragen werden, wie ich zu sein habe, wie kann ich da anderes sagen als das, was ich zu sagen habe. Und da ist sozusagen, sind eben gerade im 19. Jahrhundert diese beiden Ebenen wahnsinnig wichtig, eben dass das Christentum als Staatsreligion, ich meine, das muss man, glaube ich, auch nochmal betonen für ein allgemeines Publikum, dass die skandinavischen Länder waren ja von der Reformation an eben christlich-protestantisch definierte Länder, in dem der König das Oberhaupt der Kirche war. Und in Schweden gibt es erst seit 2000 Trennung von Staat und Kirche, in Norwegen seit 2012 oder 13, ich glaube 2012. Und in Dänemark ist sie immer noch nicht vollzogen. Das ist ja unglaublich für jemanden aus Frankreich, wo die Trennung von Staat und Kirche ist sozusagen das Grundelement sozusagen, das Verständnis von Gesellschaft. Und was das heißt, ist ja sozusagen, dass wenn diese Religion, die protestantische Religion, Definitionsgrundlage ist für wer ist jetzt Mitglied in meiner Gemeinschaft oder nicht, spielt das natürlich eine unglaubliche Rolle für sozusagen Gesellschaft. Also man ist ja automatisch, wenn man geboren wurde in Schweden, war man dann Mitglied der schwedischen Kirche. Das gab dann natürlich Probleme für zum Beispiel den französischen Botschafter, der, wenn er ein Kind bekommen hat in Schweden. Und dann hat man sozusagen auch juristische Spielräume gefunden. Es gab Probleme, da weißt du wahrscheinlich viel mehr darüber, Juden zum Beispiel, die in Schweden versucht haben, sich ansässig zu machen. Und dann hieß es, ja, könnt ihr gerne machen, aber ihr müsst dann Protestanten werden, ansonsten ist das nicht gut. Und irgendwann gab es mal einen Pelzmacher, den man unbedingt haben wollte. Und für ihn hat man dann ein Gesetz erlassen, dass man doch eine jüdische Gemeinde aufmachen darf. Das ist sozusagen diese christliche Definition des Staates ja unglaublich wichtig. Also in der schwedischen Verfassung, sagen wir mal, von 1809 ist der erste Punkt, ist Schweden ist ein protestantisches Land. Punkt. Nach dem reinen evangelischen Glauben. Und wenn man sozusagen diesem reinen evangelischen Glauben nicht folgt, ist es gegen das Grundgesetz. Genauso ist es im 1814 in der Verfassung von Norwegen. Das ist der allerwichtigste Punkt. Und Nationalismus spielt eigentlich eine wahnsinnig nebensächliche Rolle. Und da wird dann wieder Anthony Anderson interessant, finde ich, der dann eben sagt, dass die Nation, also er sagt das so in einem Nebensatz, hat das leider nie so richtig ausgearbeitet, aber die Nation eigentlich als Religion zu verstehen ist, nicht als Ideologie. Wenn man jetzt mit dem Kommunismus vergleicht, die Nation, dann ist der Kommunismus ist philosophisch sehr reich, die Nation ist philosophisch sehr arm, aber die Nation, wenn man sie als religiöses System versteht, plötzlich anders verständlich, weil sozusagen es gibt Riten, es gibt Glaubensgrundsätze und so weiter und so fort. Und in gewisser Weise kann man sagen, dass im Laufe des 19. Jahrhunderts und im 20. Jahrhunderts die Nation als metaphysische Bezugsgröße das Christentum abgelöst hat. Und wenn ich das abgelöst habe, sage, heißt das natürlich, das war nicht von einem Tag auf den anderen, sondern es gibt Kämpfe, Verschiebungen im Diskurs und Hin- und Herschiebereien. Und das ist, was ich jetzt zum Beispiel total interessant finde, jetzt mit dieser Lagerlöf, dass man bestimmte Ideen, die sozusagen aus diesem christlichen Praxis kommen und man dann wiederfindet in dem Buch, auch wenn sie dann sozusagen entchristlich sind oder keine diese Verbindung zu Christentum nicht mehr offensichtlich ist. In dem Zusammenhang gibt es eine sehr schöne Definition von Hugo Friedrich, der ein Buch geschrieben hat zur Struktur der modernen Lyrik, der gesagt hat, Moderne ist entromantisierte Romantik. In diesen Arbeiten unglaublich viel Erbe sozusagen aus der Romantik, das noch irgendwie christlich inspiriert ist und geprägt ist. Aber dann eben das, was du sagst, dass dieses Gott unterwegs irgendwie dann doch verloren geht, wird nicht mehr so richtig gebraucht, auch wenn er den Praktiken noch da ist, aber eigentlich wird er nicht mehr gebraucht, sondern er wird ersetzt durch etwas anderes. Und das ist unter anderem dann die Nation.
Ja, ich würde ja behaupten, dass das schon in der Romantik passiert. Also, dass der Gott da so langsam verschwindet und einwandert eben, ja, teilweise in die Nation, teilweise in die Kunst und Literatur. Also, wir hatten in einem früheren Podcast mit Klaus Müller-Wille ja auch über Geniekult und solche Dinge gesprochen. Ich glaube, das findet da schon statt. Und vielleicht ist es auch nicht so verwunderlich, dass also gerade diese Strömung, so sagtest vorhin, Naturalismus ist out, so um 1890. Und es herrscht ja immer so ein bisschen Unsicherheit, wie bezeichnet man das, was danach kommt? Was einerseits modern ist, andererseits aber doch dann diese Rückbezüge macht zu Romantik auf eine neue Weise. Und eine der Bezeichnungen, die wahrscheinlich ein bisschen unglücklich ist, aber dann doch nicht ganz aus der Luft gegriffen, ist eben Neo- oder Neuromantik. Und das ist, ich glaube, du hast das gerade ganz gut auf den Punkt gebracht, warum unter anderem das so ist. Meine Frage ist jetzt, ob wir mal gucken können, wenn du dich jetzt Nils Holgerssons wunderbarer Reise näherst. Wie arbeitest du denn mit so einem Text und mit deinem Ansatz der Mytheme und der Mythemtheorie?
Also vielleicht sollte man auch nochmal sagen, dass dieser Mythemtheorie, für mich sind das zwei Ebenen. Die eine Ebene ist die eigentliche Theorie, das Modellieren. Das andere sind diese Computermethoden. Und ich finde, das ist ganz wichtig, dass für mich kann man beides auch unabhängig voneinander machen. Man kann auch per Hand sozusagen sich inspirieren lassen von diesem Ansatz. Also unter anderem finde ich ein ganz schönes Beispiel in dem Buch, ist dieses Mythem dieser Vogel oder dieses Mythemkomplex, ich würde das jetzt den Mythemkomplex der Vogelreise nennen. Es gibt zum Beispiel, in der Forschung wurde schon mal darauf hingewiesen, dass bei Hans Christian Andersen in seinem Schweden-Reisebericht, der fängt damit an, dass er sich imaginiert sozusagen auf den Rücken von Vögeln über den Sund zu fliegen und dann sozusagen Schweden zu entdecken. Es gibt einen anderen Text aus dem Lesebuch für die Volksschule von Richard Gustafsson, hieß der, das Die Urchen der Paradies, das unbekannte Paradies, wo es die Geschichte gibt von einem kleinen Jungen, der am Strand in Skåne sitzt, Harald, und rauskommt und vom Süden träumt und irgendwann kommt ein Schwan vorbei und sagt, ja, ich komme gerade aus dem Süden, da kann ich dich jetzt nicht mitnehmen, aber ich kann dich in ein unbekanntes Paradies mitnehmen. Dann verwandelt sie sich auch sozusagen, nimmt sich auf den Rücken und entdeckt Schweden. Und das ist natürlich sehr ähnlich wie das, was wir jetzt bei Nils Holgersson erstmal treffen und dann auch wieder anders. Aber in dem Moment hat man sozusagen so immer diese bestimmte Themenkomplex, wo man sich angucken kann, ah, wenn ich das hier nehme, wie ist das eigentlich ähnlich und wie ist das unterschiedlich in den verschiedenen Werken? Das finde ich zum Beispiel eben sehr interessant, sich das anzugucken. Wie gehen Texte mit anderen Texten um, nehmen sie auf und machen was Neues dazu? Und ich glaube, das Wichtige dabei ist, dass wir dann hier nicht fragen unbedingt, hat denn Selma Lagerlöf das wirklich so gewollt? Ist sie sich bewusst gewesen? Sondern es ist mehr die Frage, wovon ich dann im Repertorium von Mythemen, die existieren sozusagen an einer bestimmten Zeit, also Möglichkeiten, etwas zu erzählen. Und da gehört eben diese Vogelreise eben dazu und die dann genommen werden kann, von den Autoren oder nicht. Genau, das ist dieser eine Ansatz, den ich interessant finde, sozusagen Intertextualität auf diese Weise anders zu denken und neu zu denken. Und die zweite Sache ist natürlich jetzt zu überlegen, was passiert eigentlich, wenn man das in den Computer reinpackt? Und wie mache ich das sozusagen? Da hatte ich ja schon mal ganz kurz erzählt sozusagen, wie dieses mit dem Ausrechnen funktioniert im Groben. Wir haben mit einem Informatiker-Kollegen eine Website aufgebaut mit einer Software, die wir das Mythem-Laboratorium nennt, in dem wir kleinsten Einheiten sozusagen jagen. Und da sozusagen hat jedes Werk bei uns eine Seite, wo dann kurz beschrieben wird, wann ist es zuerst geschrieben worden, welche Textvariante benutzen wir, weil das ist manchmal auch noch was anderes. Worum geht es da ganz kurz? Was gibt es so ein paar bibliografische Angaben? Und dann werden so ein bisschen generelle Statistiken erstmal gemacht von der Software, die dahinter steckt, die dann sagt, wie viele Wörter sind da, wie viele wichtigste Wörter, außer sogenannte Stop-Words. Stop-Words sind sowas wie und, es, also so die Wörter, die so wahnsinnig frequent sind, dass sie eigentlich nichts aussagen. Die werden weggenommen. Welche sind sozusagen außerhalb von diesen sind die wichtigsten Wörter? Dann suchen wir sozusagen, da gibt es ein anderes Ebene, das ist dann diese Mytheme, wo wir sozusagen definiert haben, eine ganze Reihe von Schlagwörtern, die sozusagen dafür sorgen, dass man die aufsuchen kann. Und also ich habe vier verschiedene Arten von Mythemen habe ich definiert. Eine sind Actor-Mytheme, Chronotop-Mytheme, das bezieht sich auf Bakhtin, einen anderen großen, ich würde jetzt fast sagen Strukturalisten, das stimmt auch nicht, aber lassen wir mal kurz stehen. Der sagte sozusagen, in narrativen Welten sind oft Zeit und Ort sehr stark verbunden. Und wenn man sich das anguckt, dann stimmt das auch. Also wenn ich zum Beispiel vom Mittelalter als Chronotop rede, dann ist das nicht nur sozusagen eine Zeit, sondern es ist auch sofort Wald, Schloss und so weiter und so fort. Das ist sozusagen auch ein Ort, der dazu angehängt ist. Aktionsmythemen sozusagen wie Reisen, Schlachten und so weiter und so fort. Und die dritte sind Konzepte sozusagen wie Liebe, Freiheit und so weiter. Das sind die vier Arten von Mythemen. Ich habe immer auch noch eine Kategorie Other, also andere Mythemen, weil man ja nie weiß, ob man nicht alles, ob man alles hat. Man muss sich ja mal sozusagen auf das Unerwartete einlassen. Und dann gucken wir halt nach, weisen wir da ein und sagen, also welche sind quantitativ die wichtigsten Mytheme, die anscheinend also verwendet werden. Lassen das System das da durcharbeiten. Für den Nisorgasjan habe ich jetzt, ich glaube es gar nicht im Kopf, aber 180 oder 200 Mytheme durcharbeiten lassen. Guckt halt, wie jedes Mytheme sozusagen charakterisiert wird in dem Text. Welche sind sozusagen die wichtigsten Wörter, die sozusagen an einem Mythem mit dranhängen, die es charakterisieren. Das kann man dann sich angucken auf der Homepage. Da kann man auch sich die Textstellen angucken, wo die vorkommen. Man kann auch sehen, wann das im Buch ist etwa. Also ist es etwa vorne oder ist es etwa hinten und so weiter. Und dann kann ich das herunterladen in große, so eine Art Excel-Tabelle. Was man sich natürlich vorstellen kann, ist, dass die dann unglaublich groß ist, was ich dann 5.000, 8.000 oder was auch immer, wie viele Stellen man dann hat, die man sich als Mensch gar nicht richtig angucken kann. Und dann kann man die einladen in ein System. Also wir hoffen, dass wir es irgendwann mal, ich habe gerade eine Masterarbeit, der will also eine Software machen, dass man das nicht mehr runterladen kann, sondern dass dies dann sozusagen direkt auf der Seite generiert wird, Netzwerke erstellen. Und diese Netzwerke mache ich mit einer Software, die heißt Gephi. Gephi ist eigentlich natürlich nicht dafür entwickelt worden, sondern Gephi ist eine Software, die für Netzwerkanalyse im Allgemeinen entwickelt wurde und an soziale Netzwerkanalyse. Da kann man sich sozusagen zum Beispiel, wenn man Lust hat, mal und ein Facebook-Profil hat, sich seine ganzen Daten runterladen und gucken, wie sind eigentlich die ganzen Freunde, die ich habe, miteinander verbunden? Welche Gruppen bilden die? Wer sozusagen gemeinsame Verbindungen hat, der ist eng zusammen. Wer sozusagen keine Verbindungen hat, der ist nicht zusammen. Und auf diese Weise kann man sehr schön so große Punktwolken sehen, wo man sieht, das sind Freunde, das sind keine, aber die Freunde haben nichts mit denen zu tun. Und hier gibt es dann bestimmte Personen, sind Gatekeeper sozusagen, die dann wichtiger sind, um die zu verbinden, diese verschiedenen Freundeskreise. So funktioniert das. Und irgendwann, weiß ich noch, ich war nach Tromsø eingeladen und saß da im Hotel und guckte über den Fjord und dachte, was mache ich mit meinen Daten? Und dann irgendwie, das versuche ich mal. Dann habe ich das da reingeworfen. Und weil eigentlich die Idee ja eine ganz ähnliche ist, dass diese Mytheme sind sozusagen Teile in Bedeutungsnetzwerken. Und dass jedes Mythem ist charakterisiert eben von Wörtern, die besonders relevant sind. Und wenn ein anderes Mythem dieselben relevanten oder die gleichen relevanten Wörter hat, dann gibt es da Verbindungen zwischen den beiden. Das sind, als ob die Freunde hätten. Ne? Und je mehr Freunde die haben, also je mehr gleiche Wörter sie haben, desto dichter sind sie sozusagen im Wesen. Und je weniger sie Freunde sie haben, desto weiter entfernt sind sie. Und wenn man das sozusagen macht und dann berechnet, dann kann man sagen, der Software, berechne mir bitte doch, welche sind die Knotenpunkte, die zentralen, die wichtigsten Knotenpunkte sind und mach die größer. Zentrale heißt in dem Fall, es gibt verschiedene Definition von Zentralität, aber das, was ich am sinnvollsten finde, ist, wenn man theoretisch von einem Punkt, irgendeinem Punkt zu irgendeinem anderen Punkt geht, welche Wege gibt es von diesen Punkten? Und das rechnet man für alle diese 5000 Punkte durch und dann sieht man, welche Punkte kommt man am häufigsten durch und die werden dann groß. Und dadurch kann man dann plötzlich sehen, welche sind diese ganz zentralen strukturierenden Elemente in einem Text. Wenn man das macht, dann hat man plötzlich ein ganz anderes Bild auf dem Text, der gleichzeitig, und das finde ich das Tolle daran, gleichzeitig ist es so, dass man ihn wiedererkennt, den Text, dass es eine Kartografie ist des Textes, den man erlebt hat, gelesen hat, dass man sozusagen sieht, ja, stimmt, das ist jetzt nicht von den Haaren hergezogen, das ist jetzt nicht irgendwie so eine hübsche Grafik. Und gleichzeitig sagt sie aber doch was anderes aus. Sie macht sozusagen, verfremdet den Blick auf den Text und lädt einen ein, sozusagen anders zu interpretieren. Und das habe ich jetzt gemacht und habe dann sozusagen drei Karten mitgebracht. Eine Karte über Chronotope, sozusagen, um zu sehen, was sind eigentlich da für Landschaften bei Nils Holgersson entstanden, eine zweite über die Akteure und eine dritte einfach mal alle Mytheme zusammen, zu sehen, wie die eigentlich untereinander funktionieren. Und das ist, finde ich, extrem spannend. Vielleicht ganz kurz, warum nenne ich das Karte? Man kann das ja auch anders nennen. Karte ist für mich etwas sozusagen, ist eine grafische Darstellung von Beziehungen zwischen Orten. Und Orte können halt Wissensorte auch sein. Rhetorik ist Ort, der Topos immer sozusagen ist nicht nur ein geografischer Ort, der sozusagen verankert ist im Raum, sondern eben auch ein Wissensort. Und die Beziehungen zwischen den Orten müssen ja nicht unbedingt jetzt Kilometeranzahl sein, sondern es kann einfach andere Beziehungen sein. Und deswegen ist das eine Karte. Und eben gerade, was jetzt die Karte sozusagen des Raumes jetzt betrifft, diese Chronotope, dann wird es auch ganz deutlich, dass eben diese literarische Geografie und die reale Geografie, die Geografie, die von den Kartografen da normalerweise gemacht wird, damit man sich im Raum zurechtfindet und von A nach B kommt, diese Geografie, dass sie sich reiben und dass es nicht ganz dasselbe ist. Und das finde ich sehr spannend. So, jetzt die Frage ist, wie können wir das jetzt zeigen?
Mein Vorschlag wäre, wir das an einem Beispiel versuchen. Und wir haben ja jetzt schon relativ viel gesprochen über religiösen, protestantischen, christliche Elemente. Wir haben über Nationen, Nationalismus und solche Dinge gesprochen. Ein ganz wichtiges und mit diesen beiden anderen zusammenhängendes Thema ist, ich nenne das mal Naturdiskurse und auch Diskussionen, also oder Gegenüberstellungen von quasi menschlich bearbeiteter Natur, auch kolonisierter Natur und wilder Natur und ihren Tieren, aber gleichzeitig auch so eine anthropomorphisierte Natur, also wenn wir sagen, wir verstehen die Sprache der Tiere. Und mir scheint das eine ganz wichtige Rolle in Nils Holgersson zu spielen. Das hat jetzt mit Orten, mit Landschaften natürlich auch zu tun. Und meine Frage wäre an dich, wenn wir diese Naturthematik vielleicht in Bezug auf die religiöse, auf die nationale Thematik uns anschauen, gibt es irgendwelche Erkenntnisse aus deinen Karten, mit denen wir hier weiterkommen können, die uns helfen können? Also wenn wir diesen Blick anlegen anstatt eines Close Readings von einzelnen Textpassagen, die wir ja uns auch nochmal angeschaut haben. Oder wenn wir das nebeneinander stellen.
Also was erstmal sozusagen zum Beispiel in dieser einen Karte, die ich gemacht habe, die man sich anschauen kann über die Chronotope. Da habe ich es mir angeschaut, auf der einen Seite Kategorien wie wirklich Orte wie Blekinge, Smoland, die Orte, die er besucht, Gieminghaus und so weiter. Und natürlich aber auch andere Sachen wie Konzepte wie Wald oder Weg oder Bauernhof und so weiter. Und was eben ganz deutlich wird, dieser Karte des Wissens, die ich da generiert habe, ist, dass diese ganzen einzelnen spezifischen Orte oft nur gedacht werden sozusagen als Individualisierung von größeren Konzepten, von typischen schwedischen Orten. Das Wichtige ist, glaube ich, dabei dieses Element ist, wir wollen wissen, wie Schweden aussieht, was ist typisch für Schweden, und dann auf diese Weise sieht man, dass eben bestimmte Orte immer wieder hervorgeholt werden von dem Text, die er immer wieder überall findet und er den Text strukturiert. Und dazu gehört eben dieses Verhältnis zwischen Land, Weg, der See und die See und in dem Wald und Wasser eben sehr wichtig ist. Und auf der anderen Seite hat man getrennt von diesem Komplex sozusagen, der wirklich die Natur betrifft, solche Sachen wie Bauernhof, Stadt, Tür, Morgen, Jahr und so weiter. Also alles sozusagen, was menschlich geprägt ist, ist eine Seite dieser Karte. Und alles, was sozusagen theoretisch nicht menschlich geprägt ist, was natürlich jetzt historisch ein bisschen schwierig ist, aber nicht auf der einen oder anderen Seite sozusagen. Es entsteht sozusagen ganz deutlich eine Dichotomie in dieser Karte sozusagen von das Menschliche und das Unmenschliche. Oder das Nichtmenschliche, nicht das Unmenschliche, Entschuldigung. Das Nichtmenschliche sozusagen, das Natürliche. Und das finde ich extrem interessant. Und der Verbindungsort sozusagen zwischen diesen beiden Welten ist der Bauernhof. Das ist der Ort, wo sich sozusagen diese Welt sozusagen des Menschen trifft. Und das ist natürlich genau das, was erstmal, wenn man sich das anguckt, auch die Erfahrung sozusagen in dem Text ist sozusagen. Das ist immer wieder so, Nils sucht die Nähe zu dem Menschen über den Bauernhof, über Orte sozusagen, wo er sozusagen dann einkehrt, zuhört, den Geschichten zuhört und so. Und die Orte werden allermeisten, also sozusagen die Städte, und werden bloß überflogen von den Gänsen und nicht sozusagen besucht. Das finde ich ist einfach ganz interessant, wie sich das da reinbringt. Diese christliche Ebene ist hier, glaube ich, jetzt erstmal nicht ganz so deutlich. Aber sozusagen die christliche Ebene wird dann eher sozusagen dann deutlich, denke ich, wenn man das Ganze interpretiert. Also nicht direkt über die Karten, sondern da muss man wirklich dann wieder in den Text rein und interpretieren. Was ganz deutlich ist, ist, dass wenn ich die Karte sozusagen mit allen meinen Themen mache, Gott eine wahnsinnig periphere Rolle spielt. Natürlich gibt es Gott in diesem Text, der ist wichtig, aber der ist irgendwo am Rande. Und das stimmt natürlich auch. Der Text spielt in der Natur und so weiter, aber eigentlich ist es eine Randgeschichte. Wenn man sozusagen aber genauer hinguckt, dann sind eben sehr, sehr viele christliche Elemente da drin, die dann auch eine Rolle spielen sozusagen für eine bestimmte Aufladung der Natur. Unter anderem eine Sache, die ich total interessant und spannend fand es, ich habe irgendwann mal überlegt, was liest eigentlich der Nils für eine Predigt wenn er da sozusagen, ich habe ja kurz am Anfang erzählt, am Anfang soll er da eine Predigt lesen, kann man das eigentlich wissen, was das für eine Predigt ist? Und da habe ich ein bisschen hin und her überlegt und Freunde gefragt, die Pfarrersleute sind und so weiter. Und irgendwann, wahrscheinlich liest er sozusagen die Hauspostille von Luther, das sagt er auch ganz klar. Und das ist ein Text, eine Predigtsammlung von Luther, die er geschrieben hat im 16. Jahrhundert und die dann sozusagen übersetzt wurde. Und eine der Texte war, Standardtexte waren, die alle hatten sozusagen. Man hat nicht die Bibel unbedingt zu Hause, sondern die Hauspostille. Dann kann man sich angucken, wann könnte das, also das Interessante ist ja, ja das, die Daten, es gibt ja lauter Daten immer in den ganzen Kapiteln. Das heißt, das fängt am 20. März an, also fast heute, und setzt sich dann sozusagen fort. Das ist sozusagen alles datiert. Interessanterweise, irgendwann hört das auf und dann irgendwann fängt es wieder an. Dann habe ich erstmal versucht zu gucken, welches Jahr ist denn das eigentlich? Wann war denn 20. März mal auf einem Sonntag? Völliger Quatsch gewesen. Aber dann, wenn man weiß, dass Ostern 3 Wochen später ist, dann kann man das mit sich wissen. Nämlich, das ist genau der Sonntag 3 Wochen vor Ostern. Und das spielt eine Rolle, wenn die Zeugerson ist ein wichtiges Kapitel. Und dann kann man plötzlich wissen, welche das ist. Und interessanterweise ist das eine Predigt über die Weisung der 5000, also die Geschichte von Jesus, wie er sozusagen von 5000 Anhängern begleitet wird und seine Jünger sagen, was machen wir denn jetzt? Da sind 5000 Leute und wir haben eigentlich viel zu wenig Geld. Die werden ja alle verhungern, ne? Und Jesus sagt, was haben wir denn so? Und dann, ja, ich weiß nicht, ob es genau ist. Es gibt ja 2 Varianten in der Bibel. 5 Brote und 3 Fische. Und die werden dann verteilt an alle. Und alle werden satt. Und zum Schluss sammelt er nochmal die Reste ein. Und dann gibt es ganz viele Körper voller Reste sozusagen, die dann eingesammelt werden. Und das ist natürlich das große Wunder. Und Luther sagt dann, seine Jünger, die gesagt haben, die Zweifel hatten daran, dass das schon wird, die sind halt kleingläubig. Aber sozusagen, wenn man Gottvertrauen hat, dann wird das schon werden. Und Gott wird uns belohnen. Und Nils Holgersson wird dann, ich sage mal, jetzt dann entführt von der ganzen und folgt dieser Gruppe von Gänsen erst sozusagen so ein bisschen ungewollt und die Gänse wollen ihn auch nicht unbedingt haben. Das ist ja diese sehr schöne Geschichte. Sie verstehen also diese ganze Martin, die sozusagen ihn mitgenommen hat und mitfliegen wollte mit den Wildgänsen nach Lappland, versteht dann, dass die Wildgänse ihn eigentlich gar nicht haben wollten und dann gibt es verschiedene Verhandlungen und so weiter und dann rettet Nils Holgersson besonders eine Gans vor einem Fuchs, der sie jagen möchte und sitzt dann irgendwann ganz alleine bei einem kleinen Bäumchen. Unten ist jetzt der Fuchs und wartet darauf, dass er runterfällt und Nils Holgersson denkt, jetzt bin ich verlassen, ich bin ein kleiner Wicht. Was soll mit passieren? Ich werde sterben. Und was passiert dann? Die Sonne geht auf, die Natur erwacht, die Sonne weckt überall die Menschen und die Sonne sagt, ach, weißt du, wo ich bin, musst du keine Angst haben. Da wird für dich gesorgt. Und dann wird er gerettet natürlich und alles wird gut. Und also ich denke, dass das sozusagen, natürlich kann man sich fragen, ist das jetzt wirklich eine direkte Beziehung zwischen diesem Predigttext von Luther und diesen Szenen? Aber sozusagen so eine Grundidee dahinter, dass diese Natur so ähnlich für uns sorgt, wie Gott im Lutherbild, wenn wir sozusagen bloß Zuversicht sozusagen, also wenn wir uns einbringen natürlich, wenn wir dafür sorgen, dass wir dafür arbeiten, dass sie sozusagen unsere Pflicht erfüllen, dann sorgt auch die Natur für uns. Und die ist da. Und das finde ich total spannend.
Ja, ich finde diesen Konnex wirklich sehr spannend, also diese Verbindung, denn was da zum Vorschein kommt, ist ja auch so etwas, also dass dieser religiöse Diskurs oder theologische Diskurs einwandert eben nicht nur in den nationalen und in den literarisch-künstlerischen, sondern auch in den Naturdiskurs, dass plötzlich sowas wie eine, ich mache das mal in Anführungszeichen, die sieht man jetzt nicht, aber eine Naturreligion hier konstituiert wird und oder so eine ökologische Religion, ne, wo ja auch die Natur und die Wesen der Natur, Wälder, Nonnen, Spinner und ich weiß nicht was alles für Wesen, also die zu Akteuren werden. Und ich finde, an dieser Stelle passt eigentlich die Frage von Friederike Felcht vom letzten Mal ganz gut. Und wenn ihr einverstanden seid, dann würde ich Alva die einspielen lassen.
Lieber Thomas, ich bin schon ganz gespannt auf dein Gespräch mit Stefanie und freue mich sehr, dass du was zu Nils Holgerssons wunderbarer Reise durch Schweden erzählen möchtest. Meine Frage beruht darauf, dass ich mich mit diesem Buch eigentlich immer nur aus einem ökologischen Interesse heraus beschäftigt habe, was, glaube ich, noch nicht so viel passiert ist. Und deshalb wüsste ich gerne, was du an diesem Text in ökologischer Hinsicht interessant findest.
Liebe Friederike, vielen Dank für die Frage. Das ist, finde ich, ist ein Thema, das unglaublich, was mich auch total fasziniert und das wir uns auch so ein Stückchen verbindet. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber wir sind in der gleichen Forschungsnetzwerk, Environmental Studies in der skandinavischen Literatur, auch wenn ich eigentlich nur mehr so ein Mitläufer bin, sozusagen, der irgendwann mal mit reingekommen ist, weil ich mich dafür interessiere, aber eigentlich aktiv kann ich da gar nicht so viel arbeiten, weil die Zeit ist viel zu kurz, um alles schön zu finden im Leben. Genau, bei dieser Frage nach Ökologie, denke ich, wäre es ganz spannend, zurückzugehen, nochmal kurz zu diesem Punkt, wo wir vorhin drüber geredet hatten, den Schauern, die einem über den Rücken laufen, manchmal bei sowas wie Darwinismus und so weiter, weil einer der Begründer der Ökologie ist ja Ernst Haeckel, der auch ganz viel für die Popularisierung von Darwin in Deutschland, aber auch in Skandinavien getan hat. Also der hat ja diesen Begriff der Ökologie gemünzt, diese Idee, eben die verschiedenen Teile sozusagen der Natur in ihrem Zusammenhang, in ihrer Interaktion zu sehen und zu gucken sozusagen, wie eben Systeme entstehen, die sich gegenseitig beeinflussen. Interessanterweise ist, ich glaube, 1907 eine große Feier, Linné-Feier in Uppsala, da ist er eingeladen worden und Selma Lagerlöf auch und ein schwedischer Museumschef, dessen Name mir gerade entfällt, die alle sozusagen eint, diese Idee, Natur in ihrer Umwelt zu denken. Also dieser Museumschef, der hat so Panoramen gebaut, wo man sozusagen Tiere in ihrer wirklichen Umwelt sieht. Die sind natürlich ausgestopft und die wirkliche Umwelt ist Plast und Elaste. Aber diese Idee sozusagen, das zu simulieren, diesen ökologischen Punkt. Und das ist natürlich was ganz deutlich ist auch bei Selma Lagerlöf und ihrem Buch, gibt ja diese sehr schöne, also einmal diese Geschichten, auf die Stefanie jetzt angespielt hat, über die Nonnen, diese kleinen Schmetterlinge, weil sie plötzlich überhand nehmen in einem Wald, den Wald zerstören und dann die Frage ist, wie geht man damit um? Die zweite Ebene ist natürlich, diese zweite Geschichte ist der Kotokansee, das ist so ein Wildvogelparadies, wo die Bauern überlegen, ob sie ihn entwässern sollten oder nicht. Sie wollen ihn entwässern, um mehr Felder zu machen und die Frage ist, wo sollen dann sozusagen die Tiere leben? Und das ist dann natürlich dann ganz schön gelöst. Bei Selma Lagerlöf, dann wird der kleine Junge, der dreijährige Junge, läuft in den See und wird von Nils Holgersson und den Gänsen gerettet auf seinem Kahn, wird aber nicht zurückgebracht. Und die Bauersleute, die schon beschlossen haben, diesen See zu entlasten, laufen herum und suchen ihren Sohn, den dreijährigen Sohn, und sind völlig traurig, völlig bewegt und merken aber plötzlich, dass die ganze Natur drumherum, auch diese ganzen Vögel mit ihren Kindern schilpen und die Enten, die Gänse, alle. Und plötzlich fühlt die Mutter, und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass die Mutter hier ist, so einen ganz Zusammenhang, diesen engen Zusammenhang zu der Natur und sieht, dass sie Verantwortung hat dafür, dass sie jetzt barmherzig gegenüber dieser Natur umgehen muss und geht zurück nach Hause und sagt zu ihrem Mann, du, ich glaube, wir haben es falsch gemacht, wir dürfen diesen See nicht entwässern, das ist gegen Gott. Und das ist eine der wenigen Stellen, Passagen, wo auch Gott erwähnt wird. Das ist interessanterweise. Das ist nicht im Gottessinn. Und wenn wir das jetzt tun, dann ein Verbrechen gegen Gott. Also da, und da ist Ökologie und wieder Christentum wieder zusammengedacht an dieser Stelle. Und das finde ich extrem spannend. Und dann wird natürlich in dem Moment, wo sie das dann festgestellt hatten, dann wird er gerettet, der kleine Junge. Und wir finden sie ihn wieder und alles ist wunderbar und alles ist schön. Warum ich diesen Ansatz gemacht habe mit Darwin, weil es natürlich auch noch die andere Ebene gibt in diesem Roman, die Kehrseite dieser bestimmten ökologischen Denkens, eben zu sagen, wer gehört eigentlich hierher und wer gehört hier nicht her? Wer ist Teil meines Ökosystems und wer nicht? Wer darf hier rein, wer nicht? Und eine wunderbare Stelle, die mich bei der ersten Lektüre von Nils Holgersson vor ein paar Jahren dazu geführt hat, dass ich aufgehört habe zu lesen, ist die Geschichte von den Ratten in Jemingehus. Das ist so eine Art kleine alte Burg, wo die Schwarzratten wohnen. Und die Schwarzratten sind die wahren schwedischen Ratten. Und die haben immer weniger Freiraum und werden bedrängt, weil eben die Grauratten auf dem Kontinent eingewandert sind und sich verdrängen und total brutal sind. Also es sind die brutalen Einwanderer, ne? Die kommen. Also eine invasive Art, könnte man auch sagen. Das klingt ein bisschen technischer, aber wo ich dann dachte, Mensch, das ist ja dann doch schon xenophob. Da sieht man so quasi diese Kehrseite dieser Sache. Was gehört zu uns, was gehört nicht zu uns, ist, glaube ich, an diesem Ort dieser Ökologie ganz interessant zu diskutieren. Wenn ich dann gleich noch den Sprung noch weitermachen kann, dann führt uns das natürlich auch noch dazu, was ist eigentlich die Rolle des Verhältnisses sozusagen zwischen den Gänsen und Schweden. Und diese Wildgänse, das ist ja total interessant, tragen samische Namen. Aka ist, glaube ich, die Großmutter oder die alte Mutter oder sowas in der Art. Und dann heißen die 1, 2, 3, 4 und so weiter. Also ganz klar als Sami konnotiert, also als die sogenannten Ureinwohner Nordskandinaviens. Das ist auch ein Konzept, das natürlich schwierig ist. Aber und wo wohnen diese Gänse eigentlich? Die wohnen nirgendwo. Die fliegen hin und her und sind eigentlich nicht Teil der Gesellschaft, der schwedischen Gesellschaft. Die haben eigentlich keinen Ort, sondern sie haben bloß sozusagen so Orte, wo sie dann mal landen müssen. Und deswegen wollen sie gerne Reservate haben, wie diesen See, wo sie sozusagen dann mal landen dürfen und mal was essen dürfen. Und das finde ich extrem interessant, also in so einer ökologischen Perspektive sich zu überlegen, wie wird eigentlich jetzt geregelt, wer jetzt dazugehört und wer nicht dazugehört. Und da bricht sich der Text ja auch, weil einerseits natürlich diese Wildgansgruppe in dem Text fungiert als Repräsentation der Gesellschaft, der allgemeinen Gesellschaft. Und die Zeugerson kommt in diese Gruppe rein, um zu lernen, wie man sich in der Gesellschaft verbindet. Und nachher kommt er nach Hause und weiß jetzt, wie man ein ordentliches gesellschaftliches Mitglied ist. Aber auf der anderen Seite sind das sozusagen Nomaden, die nicht dazugehören. Und dieses Nicht-Dazugehören, das setzt sich dann in der Lappland auch fort.
Genau. Ich würde da gerne eingreifen, weil ich dieses Spannungsfeld Spannungsverhältnis so interessant finde. Denn ich glaube, du hast recht mit dem nicht ganz dazugehören. Gleichzeitig ist diese Gänsegemeinschaft, also hat schon auch so etwas von einer idealen Gemeinschaft. Und man könnte auch versuchen, das ein bisschen positiver zu wenden und zu sagen, das ist eine kosmopolitische Gemeinschaft, die zwar nirgendwo zu Hause ist, aber vielleicht auch überall oder an unterschiedlichen Orten. Und auch es endet ja auch so, dass die dann ja eben wieder unterwegs sind nach Afrika, wo sie auch zu Hause sind, aber man weiß auch, sie kommen wieder. Also diese Gänse haben ja auch Beziehungen zu quasi einheimischen Arten und Individuen, also Tierindividuen. Diese Freundschaft zwischen Akka und dem Adler finde ich da sehr spannend. Also wo sich auch zwei Fremde begegnen in ihrer extremen Fremdheit und gleichzeitig Freundschaft schließen. Also ich glaube, Lagerlöf diskutiert hier wirklich dieses Spannungsverhältnis zwischen dem Nationalen und der Zugehörigkeit und dem Übernationalen, Transnationalen, was immer es ist. Also kosmopolitisch gefällt mir eigentlich ganz gut und muss auch dran denken, dass Lagerlöf ja nun selbst eine große Reisende war. Also ich glaube, sich schon auch versucht hat, so ein bisschen selbst hier zu porträtieren, also mit ihren eigenen Vorstellungen und Idealen davon, also wie ein Leben im eigenen Land, aber eben auch darüber hinaus aussehen kann. Und um nochmal zurückzukommen auf Jerusalem, da haben wir ja auch dieses Spannungsverhältnis zwischen dem Nationalen, also Dalarna, so als die schwedische Landschaft, wo diese Bauern nur herkommen. Und dann wandern die nach Jerusalem aus und sind also in der quasi christlichen Gemeinschaft übernational und gehen dann aber auch wieder zurück, teilweise, nicht ganz. Also ich glaube schon, dass die Texte von Lagerlöf da auch viel offen lassen. Also die entscheiden sich eben nicht dafür, also das eine über das andere komplett zu heben, sondern lassen das auch in so einer gewissen Spannung einfach mal stehen. Und das gefällt mir eigentlich gut. Also und diese Episode mit den Schwarz- und den Grauratten auch wahnsinnig spannend, denn also das ist ja auch modern gedacht. Also diese Frage, wie du sagtest, nach invasiven Arten, wie geht man denn damit um? Versteht man ein Ökosystem als etwas Geschlossenes und wenn du da was reinsetzt, unkontrolliert, dann passiert etwas Schlimmes? Ja, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, es passiert natürlich dauernd und so ist das, also ob das Ökosysteme oder Kulturen oder was auch immer sind, da passiert etwas, es ist etwas in Bewegung und mischt sich, passt auch wieder zu deinen Themen. Und vielleicht ist auch das so etwas, also Ungelöstes und Unlösbares, was in diesen Texten einfach auch als Frage gestellt wird.
Das glaube ich auch. Und das glaube ich, das passt auch wirklich zu meinen Mythen insofern, als mein Postulat ist ja, dass sozusagen narrative Kohärenz ist wichtiger als moralische Kohärenz. Das ist wichtiger, eine gute Geschichte zu erzählen, als sozusagen, dass das alles dann zusammenpasst und eine Moral sozusagen vermittelt. Und deswegen ist das auch so ein anschlussfähiger Text und ein spannender Text, weil das sozusagen genau das macht. Um noch mal ganz kurz zu einer anderen Karte von den Mythen zurückzukommen, diesen Akteur-Mythen. Und das, dann kommen wir gleich wieder zurück zu dem, was wir gerade gesagt haben. Da als ich diese Akteur-Mythen zusammen gemacht habe, dann wurde eigentlich deutlich, wie wichtig Familienbeziehungen für den Roman sind. Wie wichtig diese Frage ist, sozusagen Verhältnis von Mutter, Kind, Mutter, Vater und so weiter. Und wenn man sich das anschaut und das wieder projiziert auf den Text und denkt, Mensch, ja stimmt, was sind da eigentlich für Familienmodelle drin? Dann ist der auch extrem modern. Natürlich am Anfang ist sozusagen, also Nils hat ja das große Problem, dass er eigentlich eine perfekte Familie hat. Absolut perfekte Eltern, die arbeiten fleißig, beten fleißig und haben deswegen auch den großen Erfolg. Also es ist ganz klassische pietistisch-protestantische Arbeitsmoral, die dann sozusagen zur Erfüllung führt. Und da kann er sich nicht zurecht. Und dann kommt er in diese Welt, dieser Familie, dieser Gänse, die eine zusammengesetzte Familie ist. Also sowas wie Patchwork-Familie heutzutage. Ne? Also die Aka wird zwar als die Mutter von einem bezeichnet, aber ist sie eigentlich die Mutter von irgendjemandem? So ganz genau weiß man das eigentlich nicht so richtig und wie das Verhältnisse dazwischen den Gänsen sind, sondern irgendwie, man merkt eigentlich, dass sie sozusagen eben andere Gänse aufnimmt, fördert sozusagen, wenn sie diesen Willen haben zur Offenheit, zur Ehrlichkeit, zum Mut und so weiter. Also die richtige Arbeitsmoral haben. Genau die Arbeitsmoral, nämlich die Eltern auch haben. Und daran wird das gelernt und kümmert sich dann eben auch um den Gorgo, diesen Adler, genau aus diesem selben Motiv heraus. Parallel dazu gibt es ja eine andere Familiengeschichte von Osa Gänsemädchen, heißt die, glaube ich, auf Deutsch. Das ist die, am Anfang schon eingeführt wird und immer wieder mal erwähnt wird. Man weiß, Nils hat sie irgendwie am Anfang mal getroffen. Die kommt aber eigentlich aus Smoland, muss Gänse hüten mit ihrem Bruder Mats, lebt irgendwie alleine. Im Original sind es ja zwei Bücher. Am Ende des ersten Bandes fliegt Nils über sie hinweg und verliert ihren Schuh und dann findet sie den kleinen Schuh und sieht, ah, Nils Holgersson drauf, also sozusagen so ein kleiner Cliffhanger. Da ist eine Beziehung zwischen diesen beiden. Und am Ende stellt sich dann heraus, geht die Geschichte von ihr und das ist die Geschichte eben von einer Familie, die eigentlich auch eine ideale Familie ist, da im Smoland lebt und das tut, was man tun sollte, nämlich eine kranke Frau aufnehmen und sie pflegen und die Frau stirbt und die meint, ihr solltet mich nicht aufnehmen, weil mich hat eine Zigeunerin mit einem Fluch belegt und so weiter und dann sagen die, nee, sind gute Christen, machen das trotzdem und danach erscheint einer nach dem anderen, der Vater wird ganz verrückt und haut ab, keiner weiß, wo er ist. Am Anfang gibt er noch Geld und am Anfang nicht mehr und dann stirbt die Mutter letztendlich und die beiden Kinder, Mats und Osa, müssen sich so als Kleinkapitalisten versorgen und betreiben Handel und wandern so langsam nach oben Richtung Lappland, weil sie gehört haben, Lappland ist ja irgendwo. Dort stirbt dann der kleine Bruder Mats auch, aber letztendlich kommt es zu einer Wiedervereinigung zwischen dem Vater und der Tochter. Und es stellt sich dann eben daraus, sie haben gelernt, dass sie nicht an einem bösen Fluch gestorben sind, sondern an einer Tuberkulose. Wenn man sich da bloß richtig drum kümmert, dann ist das alles nicht schlimm. Es ist also kein Gottesfluch, der auf uns liegt, sondern einfach nur eine Krankheit. Und da hat man sozusagen ja einfach das absolute Gegenmodell sozusagen zu der Familie von Nils und aber auch das Gegenmodell zu der Familie von den Wildgänsen, wo die Mutter kriegt die Kraft, sozusagen, die Gesellschaft organisiert, diese Gesellschaftsmütterlichkeit. Und auf der anderen Seite hat man sozusagen der Vater, der seine Pflichten nicht nachgeht und nachher doch seine Pflichten nachgeht und dafür auch als reicher Mann aus Lappland zurückkommt. Und es gibt dann so eine bisschen, kann man so eine Perspektive, ist eigentlich, dass die ideale schwedische Paar wären ja sozusagen eigentlich Osa und Nils zusammen. Ne? Und ich glaube, das ist ganz, ganz zentral also für dieses Buch, dass es diese Familiendiskussion gibt, dass alle Familien Probleme haben, aber dass das Familienideal dennoch ganz weit nach oben steht und strukturierend ist für die Gesellschaft. Und das, denke ich, ist wichtig.
Ja, ich wollte auf die Familienthematik auch noch kommen, aber jetzt hast du das schon gemacht. Und natürlich ist angelegt hier, dass Osa und Nils ein Paar werden, denke ich mal. Und Fortsetzung folgt. Ich wollte mal kurz zwischenfragen, ob Alva eine Frage hat oder Kommentare hat und wie du uns soweit gefolgt bist.
Ich hatte im Vorfeld auch schon eine Frage aufgeschrieben, aber die hattest du gerade so ein wenig beantwortet. Ich habe dann nebenbei gerade nochmal geblättert, weil du gesagt hast, dass die Gänse samische Namen haben. Ich es aber als finnisch gelesen hatte. Also, und ich mir auch die Frage gestellt habe, warum haben die Gänse alle finnische Namen, eben von 1 bis 4. Und ich jetzt aber deine Erklärung, dass das Gänse sind, die in Lappland leben und samische Namen haben, dadurch ja gar kein Zuhause wirklich abgegrenzt haben, verstehe. Aber sind es denn samische Namen? Weil Iksikaksikoimenelja ja finnisch ist.
Da hast du mich natürlich auf einem Fuß erwischt.
Ja, ich wollte dich
jetzt nicht. Nee. Ich spreche weder Sami noch Finnisch und sage jetzt eigentlich bloß das, was in der Literatur halt steht, dass das so sei. Bist du vielleicht nochmal Michael Rieser fragen, der große Sami-Experte ist. Ist es aber, glaube ich, auch nicht so hundertprozentig relevant. Ich glaube, die Idee schon einfach ganz klar ist, mit diesem Fremden im Nicht-Schwedischen zu verbinden.
Ja, ich glaube, es ist aber auch wirklich eine häufige Verwechslung. Also Sami und Finn irgendwie da oben im Norden in eins zu setzen. Und vielleicht ist das auch der Forschung ein wenig passiert. Gleichzeitig denke ich schon, dass, also es gibt ja Sprachverwandtschaften auch zwischen dem Samischen und dem Finnischen. Also dass in dem Text angelegt ist, dass in Lappland diese Art von Sprachen irgendwie verbreitet sind. Also insofern ist es nicht ganz falsch, würde ich sagen.
Die samischen Sprachen sind ja alle finno-ugrische Sprachen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das stimmt, aber ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, sondern würde nochmal nachfragen bei jemandem, der das genau. Ich glaube, es ist für den Text, ob das nun eigentlich so ist oder so ist, relativ unrelevant, weil es eigentlich projiziert genauso. Denn das ist da eben dieses andere, was bei uns am Norden trifft. Dass es als anderes bezeichnet wird oder was anderes ist, ist, glaube ich, auch deutlich, wenn man sich anguckt, wie sind eigentlich die Sami, also die im Text als Lappen bezeichnet werden, definiert. Und da finde ich es extrem spannend. Also es sind zwei Sachen spannend. Also eine Sache ist, dass wenn man mal guckt, wo ist das im Text? Bei meinen Recherchen damals zu Reiseberichten habe ich festgestellt, dass Fremdheitserlebnisse immer bei 2/3 des Buches sind. Und das ist hier genauso. Das ist, wenn du aufguckst, das ist bei 2/3, das ist Lappland. Das Interessante ist, dass da die Zeit aufhört. Am Anfang ist jedes Kapitel, das ist das Datum, das ist das Datum, das ist das Datum. Und dann, wenn sie aus Lappland wieder zurückfahren, wird es auch wieder alles datiert. In Lappland gibt es keine Daten. Da heißt es dann mal irgendwie Juni oder Juli, aber es ist halt so unpräzise. Das fällt einem nicht so auf, weil es dann viele Geschichten erzählt werden, die dann mal vorher passiert sind, die Geschichte eben von Osa und ihrer Familie und so weiter, sodass es aber auch dann irrelevant wird. Genau das ist es ja auch das Interessante, dass sozusagen das so eine andere Zeit ist, ein anderer Ort ist, wo der Vater sich verzogen hat, weggezogen ist in einen anderen Bereich, eben ganz weit in die Natur rein und ganz weit in die Natur, das heißt bei den Lappen, bei den Sami. Das ist so, wie Jesus sich zurückzieht in die die Wüste oder die Eremiten irgendwohin, sozusagen dieses Zurückziehen, um zu wissen, mit sich ins Reine zu kommen. Und dann wird er von da wieder geholt. Dieser Raum des anderen, also diese Konfrontation mit sich selber und mit dem, was bin ich und so weiter, das ist so hochgeladen. Und in diesem Raum kriegen die Gänse auch ihre Kinder. In diesem Raum ist sozusagen eigentlich, auch wenn sie sozusagen kosmopolitisch angelegt sind als Nomaden oder so wie auch die Sami beschrieben werden als ständige Nomaden, ist das sozusagen trotzdem ihr narratives Zentrum Lappland. Und dieses Zentrum als, ja, irgendwie gehört das noch zu Schweden, das wird industrialisiert gerade. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, diese Industrialisierung, die Fortschritte. Aber andererseits ist es so ein Raum, der eigentlich geschützt werden muss. Und da kommen wir wieder zur Ökologie, wo wir die Sami eben sozusagen Sami lassen sein müssen. Die müssen ihren Raum haben. Dieser Raum ist auch der Raum der Gänse. Und finde ich total spannend.
Ja. Ja, aber da haben wir natürlich auch wieder so eine Vorstellung. Vorher waren wir bei Naturreligion. Jetzt sind wir bei der Vorstellung eines ebenso in Anführungszeichen Naturvolkes, für das andere Regeln gelten als für zivilisierte Völker. Und die ja nicht negativ geschildert sind, aber eben in dieser Weise exotisiert und naturalisiert werden von diesem Text.
Genau, und da ist eine ganz tolle kleine Geschichte, diese Problematik auch der ganzen Sache zu verdeutlichen. Also dieser Vater, der ist ja völlig außer Sinn, der ist so ein bisschen verrückt geworden und angelt da an irgendeinem Ort. Und der Sami, der dann die Osa aufnimmt und sieht, das ist bestimmt die Tochter von ihm, der überlegt sich, wie kriegt er ihn dazu, da rauszukommen, sich die anzunehmen. Und dann geht er dahin zu ihm und sagt, ja, du, ich hab die Tochter verloren und jetzt könnte ich doch mal eine Pflegetochter annehmen. Ja. Und jetzt kam da ein nettes Mädchen vor, habe ich gehört, von einem schwedisches Mädchen, die hat irgendwie einen Vater und Mutter verloren und so, ist ganz alleine. Ja, die ist die ganze Zeit von Südschweden hochgelaufen. Die nehme ich jetzt auf als Sami. Der wird meine Pflegetochter. Und das ist der Moment, wo er sagt, nee, das geht ja nun gar nicht. Meine Tochter wird Sami und springt auf und nimmt sie mit und dann gehen sie nach Schweden und sind alles. Also für mich jetzt politisch gesehen ist das problematisch. Textlich gesehen kann man das alles erklären für die Zeit und so weiter. Ich will sagen, da überhaupt keinen Vorwurf machen da, weil das ist ja völlig anachronistisch, aber dass da sozusagen eben die Sami als etwas anderes gedacht werden und dass diese Vermischung von Sami und Schweden halt was ist, was problematisch ist. Und nicht, dass es gar nicht geben sollte, aber es sollte schon Freundschaft geben, sollen sie schon verstehen, aber doch bitte getrennt bleiben.
Ja, und wieder nein, denn ich glaube, diese Geschichte parallelisiert natürlich auch nochmal das Verhältnis von Hausgans und Wildgans. Und als Bildungserlebnis, wie du das schon sagtest, zusammenleben können. Aber am Schluss ist dann doch der Hausgänserich wieder auf dem Hof. Allerdings mit seiner Freundin. Also umgekehrt geht das, ne? Also der kann eine Wildgans mit nach Hause nehmen, aber es kann keine Hausgänsin oder auch keine Osa bei den Sami oder eine Hausgänsin bei den Wildgänsen bleiben. Also ja, es ist auch so eine Ambivalenz, ne? Also es kann sich etwas begegnen, aber vielleicht nicht komplett mischen oder nur unter bestimmten Voraussetzungen mischen. Und aber auch das sind ja so sehr spannende Bewegungen in dem Text, die irgendwie diese Probleme von vorgestellten Geografien und Nationen irgendwie so in Szene setzen.
Genau, vielleicht an dieser Stelle wäre es vielleicht nochmal ganz gut, weil ich am Anfang ja von Medialität von dem Buch geredet habe. Und ich glaube, das würde ich ganz gerne nochmal dazu kommen. Dieses Buch wurde ja beauftragt von dem schwedischen Verband der Volksschullehrer. Was man dazu sagen muss, eben, dass die Volksschule ist halt etwas, was eingeführt wurde 1842 als verpflichtende Schule für alle Schweden, wenn sie nicht auf eine andere Schule gehen. Es gab halt dann zwei Bildungssysteme, eines Bildungssystem für die Armen und dann eins für die Reichen. Und der Auftrag dieser Reihe sozusagen, die da herausgegeben ist, Fridtjof Berg, der war einer der großen Verfechter. Das ist ein gemeinsames Schulsystem geben müsste. Und es sollte als Lesebuch für die Volksschule gelten. Ich habe mich immer gefragt, was heißt das eigentlich und wie soll man sich eigentlich genau vorstellen? Und gestern Abend habe ich endlich die Quelle gefunden, wo ich hoffe, dass mir genau das erzählt, nämlich Valborg Olander, die Freundin von Selma Lagerlöf, die hat ein Handbuch geschrieben zu Nils Holgersson, was auch bei Literaturbanken ist und wo sie schreibt, wie man denn eigentlich dieses Buch einsetzen soll. Und ich hatte mich immer gefragt, also wenn ich mir überlege, dass mein fast neunjähriger Sohn das lesen soll, also abgesehen, dass es jetzt schwedisch ist, aber das ist ja extrem komplex und schwierig. Und was sie sagt, sie vorstellt, ist, das wird vorgelesen in der Schule. Da sitzt die Lehrerin dann vorne auf ihrem Katheder und liest vor diese Geschichte. Und es ist auch ganz wichtig, dass die sozusagen gut vorgelesen wird von der Lehrerin und nicht von den Schülern, das erste Kapitel. Das steht ja ganz klar da, damit diese poetische Schönheit sich entfaltet, dass nicht irgendwelche stammelnden Kinder da sitzen. Und dass da, kommen wir wieder auf dieses Thema, diesen bestimmten Schriftstellerkultus, Dichterkultus und so weiter. Und dann soll aber die Lehrerin immer mal auch unterbrechen und sagen, habt ihr das jetzt verstanden? Wie würdet ihr denn das denken? Oder was meint ihr denn dazu? Oder warum hängen da eigentlich bei Nils Holgerssons Eltern der dänische und König und die dänische Königin und nicht die schwedischen. Und dann sollte sie das erzählen und so weiter. Also das sozusagen diese Geschichte ist eigentlich eben in so einem praktischen Lehrzusammenhang gedacht, aber eine Diskussion genau dieser Punkte eigentlich provoziert werden sollte. Sozusagen diese Geschichten sind gemacht, damit dann mit den Kindern diskutiert werden kann, wie ist eigentlich Gesellschaft, wie ist eigentlich unser Verhältnis zur Natur und nicht unbedingt nur um eine Lösung zu finden. Und dann gibt sie auch ganz tolle irgendwie Schulaufsatzthemen vor, was man zu diesem Thema schreiben kann. Was ist mein Lieblingstier und warum? Und so Geschichten, also das ist ganz toll. Und dann natürlich auch so Sachen, ja, man könnte dann auch doch auch mal lesen zusammen und dann im Chor lesen und mal versuchen, die Tiere nachzumachen und so aktivierender Unterricht. Das Lesebuch als Lesebuch der Lehrerin, wo die Kinder dann auch mitlesen können. Aber sozusagen die Lehrerin ist der große Erzähler hier. Das hat mir dann plötzlich alles erklärt, wie das eigentlich funktioniert, dieses Buch. Und die Idee ist, dass es in einem Jahr gelesen wird und nicht in zwei Wochen.
Ich finde es gerade ganz toll. Also ich kannte diesen Text nicht, dieses Begleitbuch. Wir müssen das unbedingt verlinken. Das hat mir jetzt auch noch mal ein paar Augen geöffnet, hat mir aber auch noch mal, mich auch noch mal daran erinnert, dass Lagerlöf selbst mit diesem Text gekämpft hat. Und zwar über Jahre gekämpft hat. Also sie hat diesen Auftrag gekriegt, angenommen, ist nicht fertig geworden, hat viel länger gebraucht, also alle Deadlines geschmissen. Und am Ende hat der Lehrerverband das dann auch noch gar nicht angenommen. Also das wurde dann eigentlich in Schulen nur sehr vereinzelt verwendet. Also irgendwie fanden die das gar nicht geeignet. Möglicherweise, das weiß ich jetzt auch nicht, ist aber dieses Handbuch dazu dann auch deswegen entstanden, weil das erstmal ein Flop war. Also in dem Kontext, für den es eigentlich gedacht war. Aber das nur nochmal so, also als buchgeschichtlich hier am Rande. Also da entsteht ein Roman, der nachher also ein Welterfolg wird, aber für den eigentlichen Zweck, für den er geschrieben ist, funktioniert er erstmal gar nicht, beziehungsweise vielleicht erst mit so einem Begleitbuch dazu. Aber diese Rolle der Lehrerin finde ich an der Stelle nochmal sehr interessant. Ich will nichts unterbrechen. Wir haben aber noch eine schöne Aufgabe übrig am Schluss und das ist deine Frage, Thomas, an unsere nächste Podcast-Gästin, Hanna Eglinger. Und es ist, glaube ich, jetzt zum ersten Mal, dass ich die Frage noch gar nicht weiß.
Ich habe auch ganz lange darüber nachgedacht und hatte erst noch überlegt, schreibe ich noch Hanna und diskutiere noch mal kurz verschiedene Sachen, die ich nicht wusste. Und dann plötzlich fiel mir etwas ein, wo ich dachte, liebe Hanna, das würde mich jetzt interessieren. Das wäre jetzt ein Anlass, wo du mal aus deinen Forschungsbereichen was erzählen könntest, was mit meinen Forschungsbereichen zu tun hat. Ich bin ganz deutlich geworden, ich bin so ein unsteter Forscher. Ich bin immer hier, mal da und habe in meiner Dissertation auch so Polar- oder Arktis-Reiseberichte gehabt. Und Arktis ist ja ein Thema, Hanna, was dich ja sehr viel beschäftigt hat. Und ich habe gesehen, dass das Thema des nächsten Podcasts aber Parasiten sind. Und dann fiel mir ein, dass in meiner Reiseberichten Gunnar Brusewitz, der fährt sozusagen mit einer Polarexpedition in einen Nordpol und die kommen da sozusagen hin zu dieser Arktis und dann kommt das erste Nebel und dann kommen sie durch diesen Phasen durch diesen Nebel durch und plötzlich öffnet sich die Welt in so einer großen Transzendenzerfahrung und dann plötzlich neben ihm steht ein Biologe und fragt, fühlst du auch den Polarbacillus? Fragte Thor Larsen nach einigen Tagen im Eis. Ja, das war es wohl, was man fühlte. Den Polarbacillus. Das ist dieses, ich bin infektiert von einem Bacillus oder Virus, würde man ja heute vielleicht dann eher sagen mit der Pandemie, der mich da getroffen hat, der sozusagen mich dazu bringt, dass ich jetzt eigentlich nicht mehr diesen Ort verlassen kann. Aber das Interessante ist, dass dieses Moment sozusagen, dieses wirklich körperlich erfahrenen Begegnung mit dieser Welt, die sozusagen das Menschliche in Frage stellt und am Grenze des Menschlichen ist, eben verbunden wird eben mit so einem biologischen Diskurs und Krankheitsdiskurs mit Infektionen und so weiter und so fort und zu einem literarischen Motor wird, zu einem narrativen Motor in dem Text. Und das hatte mich gefragt, ob das eigentlich etwas ist, diese Faszination und diese Bindung mit diesem Norden, die ja immer wieder auftaucht in den so Polartexten, diesem zum Polar sozusagen Parasit oder Virus oder Bacillus, ob das was ist, was in deinem Korpus eigentlich auch vorkommt und ob das sozusagen dann auch so eine literarische Produktivität erzeugt.
Auf diese Weise haben wir jetzt eine Reise gemacht von dem südlichen Mitteleuropa, dem Dreiländereck Frankreich, Schweiz, Deutschland über Schweden nach Lappland und sind jetzt ganz im Norden im Polargebiet gelandet, wo wir dann beim nächsten Mal vielleicht wieder ein wenig aufschlagen oder auch nicht. Es ist lange nicht alles gesagt heute. Wir hätten noch ewig weiterreden können. Dieser Text von Lagerlöf und ihre anderen sind auch so reich. Deine Ansätze, Thomas, sind so spannend und für mich auch so neu. Also wir haben nur einige Dinge gestreift. Dennoch, wir brechen einfach hier ab. Vielleicht haben wir irgendwann anders die Gelegenheit, noch einige dieser Aspekte zu vertiefen. Das könnte gut sein, dass dieser Podcast sich ausweitet in alle möglichen Richtungen und Gäste auch nochmal doppelt kommen dürfen. Ich danke dir sehr, also auch für diese extra Vorbereitung, die du gemacht hast, dass du dich also in Lagerlöf hier nochmal extra eingearbeitet hast. Für viele andere war es ja eher so, dass sie sich mit ihnen schon bekannten Texten und Themen hier vorgewagt haben. Also das war mir eine große Freude und ich habe wirklich diesmal eine Menge gelernt. Vielen, vielen Dank und weiter alles Gute mit Themen und Karten und Schnörkeln und Verbindungen, Relationen. Ich bin gespannt, was da noch draus wird und auch, was du da demnächst veröffentlichst. Wir werden dafür sorgen, dass das dann weiter auch im Podcast verlinkt wird oder in die Literaturangaben reinkommt, wenn da was neu erscheint.
Ja, vielen Dank auch für die Einladung und für diese Aufforderung, dazu, mich damit zu beschäftigen. Also das war wirklich eine ganz große, für mich große Entdeckung, Lagerlöf, das zu machen. Und ich glaube, das ganze nächste Jahr ist ja, das ist mein Lagerlöf-Jahr. Und das habe ich nur euch zu verdanken. Das ist total toll und hat total viel Spaß gemacht und habe auch sehr viel gelernt. Dankeschön.